sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Vortrag. Ich werde versuchen, Ihnen ein bisschen die Mysterien der armen Steiners und insbesondere das dritte Drama näher zu bringen, so ein bisschen als Orientierungshilfe, weil es doch also sehr ein gewichtiges Drama ist, wie die Dramen Steiners überhaupt. Und vielleicht zur Einleitung ein bisschen eine Einführung eben in das Gesamtwerk der vier Dramen, beziehungsweise der drei Dramen, die wir bis jetzt absolviert haben oder dabei sind zu absolvieren, weil sie alle ein organisches Gesamtgebilde eigentlich sind. Und auch, ich möchte sagen, so eine gewisse Steigerung vom ersten über das zweite jetzt zum dritten hin. Also es ist spürbar, dass im dritten jetzt ganz besonders viel Kraft drinnen liegt. Der Ausgangspunkt Steiners überhaupt zu diesen Mysteriendramen zu kommen, war, dass er eben ein Mysteriendrama für unsere Zeit schaffen wollte. Nicht, weil es gab Mysteriendramen in den alten Zeiten, zum Beispiel im alten Griechenland, gab es also Mysterien und dort wurde für die Mysterienschüler, das heißt für einen ganz ausgewählten und besonders vorbereiteten Menschenkreis, wurden eben die wesentlichen Inhalte dieser Mysterien auch in dramatischer Form dargestellt. Das war also absolut nicht öffentlich zugänglich, man musste strenge Prüfungen über sich ergehen lassen, um zugelassen zu werden zu diesen Mysterien. Diese Mysteriendramen, die dort aufgeführt wurden, durften natürlich nicht an die Öffentlichkeit kommen und es gab zu der Zeit, also als es längst schon diese Mysteriendramen innerhalb der Mysterien gab, gab es das Theater außen im Grunde noch nicht. Also das Theaterwesen so in Griechenland, das dann entstanden ist, so im 5. Jahrhundert ungefähr vor Christus, hat aber Inhalte, die sehr verwandt sind mit dem, was in den Mysterien abgespielt sich hat. Allerdings eben waren es nicht Menschen, die Kenntnis hatten von dem, was in den Mysterien sich abspielt, weil sie waren nicht eingeweiht in die Mysterien, wie man es gesagt hat, sondern sie haben selbst aus sich heraus den Impuls gefunden, etwas diesen Mysterien Verwandtes in die Welt zu stellen. Das heißt, es ist offensichtlich da bereits eine gewisse Tendenz aufgetreten, dass das nicht mehr gut ist, das Ganze im Verborgenen zu halten und nur für eine elitäre Schicht vorzubehalten, sondern dass das etwas ist, was auch ans breitere Volk weitergegeben werden soll. Aeschylus zum Beispiel, der älteste der großen griechischen Dramatiker, wurde sogar der Vorwurf gemacht, er hätte Mysterienverrat begangen und das war eine schwere, sehr schwere Anschuldigung, denn auf Mysterienverrat stand die Todesstrafe in Griechenland. Also so streng waren die Sitten damals. Und er konnte sich nur retten, indem er nachweisen konnte, dass er niemals in die Mysterien eingeweiht wurde. Und es zeigt aber nur, dass seine Dramen also ganz nahe bereits herangekommen sind an das, was dort in den Mysterien im Geheimen gepflegt wurde. Und die Zeit, also offensichtlich reif war oder den Menschen ermöglicht hat, aus sich selbst heraus, aus dem Inneren etwas Ähnliches zu finden. Und im Grunde wollten diese Mysterien nichts anderes vorbereiten, als dass der Mensch zu sich selbst findet. Dieses Mensch erkenne dich selbst, das stand groß eigentlich über dem Tempel in Delphi. Also das war das Ziel, die Erkenntnis, was der Mensch wirklich selbst ist, ins Bewusstsein zu heben. Nicht wahr? Das ist eigentlich eine sehr schwere Aufgabe, ist für uns heute noch eine sehr schwere Aufgabe, zu wissen, wer sind wir wirklich selber, im innersten Kern nämlich. Wir können sehr viele Äußerlichkeiten aufzählen, wir können aufzählen, da und dort sind wir geboren und die Eltern haben wir gehabt und wir haben den und den Beruf erlernt und haben vielleicht jetzt den und den Titel uns erworben, sind also Hofrat oder sonst etwas geworden, aber das sagt über den inneren Kern des Menschen noch sehr wenig aus. Den inneren, eigentlich geistigen Kern des Menschen, also dieses schöpferische Prinzip im Menschen, dieses Ich-Prinzip, wenn Sie es so wollen, das sehr stark aber zu unterscheiden ist vom Ego des Menschen. Es gibt also zwei Seiten. Ego ist so das, was sich sehr abschließt von der Welt, sich in sich zurückzieht und sagt, ja, ich bin das, ich brauche das für mich, das eigentlich so im Egoismus die Dinge an sich heranwarf, die Welt benützt eigentlich zu seiner Freude und zu seiner Lust. Wir brauchen das. Also man muss ja nicht sagen, der Mensch könnte ganz unegoistisch leben. Wir brauchen Luft zum Atmen, die müssen wir aufnehmen, wir brauchen das Essen für uns. Ich kann nicht immer sagen, ich verzichte auf das Essen und spende alles der Welt. Dann, ja, ich kann es im Extremfall machen, aber dann muss ich rechnen, dass ich selber nicht lange leben werde. Also man muss gewisse Egoismen entwickeln im Leben. Die sind nötig, dass wir als wirklich körperlicher Mensch auf Erden leben können. Und doch ist es aber nicht alles, was den Menschen ausmacht. So ein gewisses egoistisches Prinzip haben auch die Tiere, die im Überlebenskampf oder so drinnen stehen. Und der Mensch hat das in einer sehr übersteigerten Form. Und der hat das gerade in der griechischen Zeit oder besonders in der römischen Zeit sehr stark entwickelt. Die römische Kultur ist geradezu die Kultur des Ego schlechthin. Und damit will ich sie gar nicht schlecht machen. Also da begonnen sich der einzelne Mensch wirklich in der Welt durchzusetzen und das zu finden. Und das ist erst langsam herangereift. Wenn man noch weiter zurückgeht in der Menschheitsgeschichte, sieht man, dass vielmehr noch das Kollektiv eine Rolle spielt. Also die Sippe, der Stamm, ein größeres Volk von mir aus schon, und wo das aber durch Blutsverwandtschaft miteinander verbunden ist und wo man sich gar nicht so sehr als Einzelner fühlt, sondern nur als ein kleiner Vertreter dieser ganzen Sippe. Und wo es dann zum Beispiel auch das Prinzip der Blutrache gibt, was es heute noch da und dort wo gibt, aber was eigentlich ein Überbleibsel aus diesen alten Zeiten ist, wo wenn einer aus meiner Sippe umgebracht wird, dann muss ich irgendeinen anderen aus der anderen Sippe umbringen. Ob der irgendwie beteiligt war daran an dem Mord, das ist ganz egal. Blut muss mit Blut gerecht werden. Also das war das alte Prinzip. Und wir finden es heute noch in der Welt. Das ist dann langsam zerfallen. Also gerade in der griechisch-römischen Zeit beginnt das mehr zu zerfallen. Und langsam, ganz langsam erst beginnt aber jetzt zu erwachen im Menschen etwas, was über das bloße Ego. Also das Ego ist schon etwas, was zumindest diese alten Blutsbande sehr zu sprengen begonnen hat. Das löst das auf. Also wo jeder mehr auf sich selber schaut, heute haben wir da eine Hochblüte davon. Sie sehen das, wie viele Familien heute auseinanderfallen und Scheidung und alles Mögliche und man hält es nicht lange miteinander aus. Also das liegt sehr stark daran, dass sich das Ego halt geltend macht und das sich sehr schwer vereinen lässt oft. Aber etwas anderes ist noch im Menschen, was über dieses Ego hinausführt. Und das ist der eigentliche geistige, schöpferische Funke des Menschen. Das, wodurch er wirklich eine ganz unverwechselbare Individualität wird. Und das Ich, das eigentliche Ich des Menschen, das schöpferische Menschen, hat eigentlich genau die Gegenbewegung zum Ego. Das Ich lebt als geistiges Wesen davon im Grunde sich zu verschenken. Denn was heißt Geist? Geist heißt schöpferisch sein, heißt etwas im Grunde aus dem Nichts heraus erschaffen. Und das heißt, dort wo Geist ist, ist es eine Quelle, aus der etwas hervorströmt. Eine Quelle, die sich verschenken muss. Wenn ich die Quelle zustoppel, dann ist sie nicht mehr aktiv. Also sie muss sich eigentlich verschenken. Darin besteht ihre Tätigkeit und darin besteht dieser geistige Wesenskern des Menschen, ununterbrochen etwas Neues herauszubringen und darin im Grunde zunächst einmal als allererstes sich selbst beständig neu zu erschaffen. Wenn wir uns als geistiges Wesen verstehen, wenn wir fragen zum Beispiel auch, was ist mit uns nach dem Tod, ist alles weg? Na, es wird sehr vieles weg sein, zum Beispiel das ganze sinnliche Erleben, die irdischen Emotionen, Gefühle, die wir haben, das ist sicher alles weg, weil das an unseren Körper gebunden ist. Und wahrscheinlich ist auch unser Gedächtnis, so wie wir es hier haben, ist weg. Unser Denken, wie wir es hier über die äußere Welt haben, ist weg. Also na, dann würden die meisten schon sagen, ja, dann bleibt ja eigentlich fast nichts mehr über. Was bleibt denn dann noch über? Ja, es bleibt über, wenn es diesen Geist des Menschen gibt, diese schöpferische Quelle, dieser schöpferische Geist. Und es bleibt über alles das, in unser Wesen, was dieser schöpferische Geist in uns bereits umgewandelt hat. Das kann er mitnehmen, weil das ist seine Tat, das ist sein Gut, sein Geistesgut, eben, das er mitnehmen kann. Und das in sich zu erkennen, konkret zu erkennen und wie sich das entwickelt hat, das steht hinter der Frage, oh Mensch, erkenne dich. Also es geht nicht darum, dass wir erkennen, dass wir im sonst so vielen Jahr Hofrat geworden sind, das ist die Kleinigkeit dabei, sondern es geht darum, diesen Kern, diesen Funken zu erkennen, auch mit welcher Aufgabe wir vielleicht uns in dieses Leben hineingestellt haben. Weil wenn wir so dieser schöpferische Funke sind, dann kommen wir eigentlich in die Welt hinein und wollen dieser Welt etwas geben. Und dazu kommen aber sehr viele äußere Notwendigkeiten dazu, die dem vielleicht manchmal im Wege stehen oder Hindernisse, die uns in den Weg treten, die wir überwinden müssen. Und viele Menschen gehen dann eigentlich relativ blind durch die Welt diesbezüglich. Sie wissen gar nicht, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Sie sind halt in einen Beruf hineingewachsen, den machen sie halt bis zur Pension und dann genießen sie die Pension, machen ein paar Kreuzfahrten und das war das dann alles? Also das ist halt die Frage. In Wirklichkeit sind wir aber immer aus diesem Schöpferischen heraus tätig, nur die Frage ist, wie bewusst sind wir tätig. Also diese Mysteriendramen, so wie wir sie heute in unserer Zeit oder wie sich Rudolf Steiner in unsere Zeit hineinstellen wollte, geht es darum, sich dieses geistigen Wesenkerns bewusst zu werden. Unbewusst wirkt er sowieso in uns, also schon seit längerer Zeit in uns. Aber es geht darum, es ins Bewusstsein zu heben. Viel mehr, als das etwa zur griechischen Zeit noch der Fall sein konnte überhaupt. Also selbst die Mysterienschüler in den Mysterien, die ja nichts anderes getan haben, als ein bisschen die Zukunft vorauszunehmen. Das heißt, schon ein bisschen ein paar Schritte weiter zu sein, als die breite Masse irgendwo. Aber selbst die waren nicht so weit noch, dass sie also dieses Ich-Bewusstsein entwickeln konnten, das wir zumindest prinzipiell heute entwickeln können. Also wir sind viel, viel wachere Menschen geworden, wachere Menschen gerade an den Hindernissen der Außenwelt. An dem sind wir viel stärker aufgewacht heute, notwendig aufgewacht. Wir sind aufgewacht auch durch unser viel bewussteres Denken, das wir haben. Wir müssen denken, dass philosophische Denken überhaupt, das heißt, wo man sich des Denkens erstmalig wirklich bewusst wird, so richtig bewusst wird, beginnt in der griechischen Zeit, aber das sind die Anfänge. Und Aristoteles mit seiner Logik ist ein Vorreiter im Grunde unseres Zeitalters, unseres modernen Intellekts, aber er ist eigentlich gar nicht der Maßstab für die griechische Zeit. Und Europa hat dann das ganze Mittelalter gebraucht im Grunde, um sich dieses logische Denkvermögen wirklich hart zu erarbeiten. Hart zu erarbeiten, interessanterweise, indem man diesen Verstand auf die biblische Offenbarung angewandt hat. Im Grunde hat sich dieses logische Denken entfaltet in der Theologie, nicht indem man auf die Natur geschaut hat. Und erst dann mit Beginn der Neuzeit fängt es an, dass man im Grunde genau dasselbe Denken jetzt nicht mehr auf die Offenbarung, auf die geistige Offenbarung sozusagen richtet, sondern auf die Offenbarung, die uns durch die Sinne zukommt. Also das heißt auf die äußere Natur. Und das heißt, wir finden da eher Naturgesetze, so wie man vorher halt die 10 Gebote als Gesetze des Geistigen gefunden hat. So finden wir heute Naturgesetze in der Natur draußen oder beschreiben es so. Und es ist ein sehr verwandtes Denken in Wahrheit geblieben, bis in viele Details hinein. Aber es hat uns in jedem Fall geholfen, wacher zu werden. Weil gerade dort, wo wir streng logisch denken, einen mathematischen Gedankengang verfolgen, da sind wir wirklich am allerwachsten dabei, da müssen wir wach dabei sein. Also Mathematik kann ich nicht verträumt betreiben, das funktioniert nicht. Da muss ich bei jedem Gedankenschritt konsequent dabei sein. Mehr noch, als wenn ich mit den Sinnen die Welt beobachte. Denken Sie selber, wenn Sie heute hergegangen sind da zum Vortrag oder so, wie viele Dinge Sie gesehen haben, wo sicher die Augen drauf gerichtet waren, und wo sie jetzt keine Ahnung mehr haben, was sie gesehen haben, weil sie eigentlich geträumt haben in der Wahrnehmung. Also gerade in der sinnlichen Wahrnehmung träumen wir, sage ich immer noch, zu 70%, 80%, 90%, und nur dort, wo uns was ganz besonders anspricht, dort richten wir das dann drauf, denken darüber nach, was ist das? Aha, ist interessant. Und dann behalten wir es auch im Gedächtnis und dann können wir es auch wieder abrufen. Dann heißt, dann waren wir wach dabei. Und diese Wachheit, aber die wir jetzt in diesem Denken, im besonderen Beobachten der Außenwelt gewinnen können heute, diese Beobachtung auf das Ich selber zu richten. Das ist eigentlich der Schritt, der gefordert wird, wenn wir dieses Erkenne dich selbst im heutigen Sinne betreiben wollen. Das heißt, so wach zu beobachten, was da aus dieser Quelle im Inneren eigentlich heraussprudelt oder heraus will. Und das hat dann durchaus eine sehr praktische Bedeutung im Leben, weil man dann also viel leichter seinen Lebensweg selbst in die Hand nehmen kann und nicht so von Zufälligkeiten, die man Schicksal nennt, abhängig ist, dass man halt so meistens einen Rempel gibt, in die richtige Richtung. Sehr, sehr interessant. Also wenn man so sein Leben beobachtet, vor allem wenn man schon ein bisschen eine Lebensstrecke hinter sich gebracht hat und beobachtet, was einem gerade Schicksalsschläge oft an Positiven gebracht haben, obwohl man es in der Situation selber meistens nicht gedacht hat. Man hat gesagt, bah, jetzt gerade in dem Moment trifft mich dieser schwere Schlag, eine schwere Krankheit vielleicht oder sonst etwas. Und wenn man nach Jahren zurückblickt darauf, kommt man darauf, gerade dadurch habe ich erst das gefunden, was jetzt so wirklich meines ist, wo ich jetzt richtig zu Hause bin. Also oft brauchen wir so Anstöße. Und die Frage ist, woher das kommt, woher wir uns das mitbringen. Es gibt einen interessanten Ausspruch eines griechischen Philosophen, des Heraklit. Sehr kryptisch klingt er, das heißt also sehr, sehr, sehr merkwürdig. Er sagt, das Menschen-Daimon ist sein Schicksal. Erstens, was ist der Daimon? Es wird dann meistens Dämon übersetzt. Man kommt darauf, was mit Daimon gemeint ist, wenn man es vergleicht mit den Dialogen etwa des Platon, wo er oft den Sokrates auftreten lässt, und dieser Sokrates hat oft gesagt, mein Daimonion leitet mich. Und dieses Daimonion ist nichts anderes als das, was wir heute als das Ich bezeichnen. Nur war es damals fast noch etwas Überirdisches. Da gab es halt erst das Ego wirklich unten und das Ich ist noch so ganz zart entwickelt, als würde es wie eine Puppe an den Fäden führen. Aber deutlich kenntlich macht es sich dort, wo es uns das Schicksal führt. Er sagt, eigentlich, dieses Ich ist es, das dich dorthin führt, wo es jetzt am Glatteis ausrutscht, weil du brauchst es jetzt. Das heißt, ich meine, es ist für manche ein sehr absurder Gedanke, weil sie sagen, jetzt soll ich für das nur selber schuld sein, dass ich mir die Hand breche oder dass mir irgendwas am Kopf fällt oder dass ich wieder einen Unsinn getan habe. Naja, wenn man es im Rückblick anschaut und sieht, was man vielleicht daraus gelernt hat, dann sieht man, dass es einen eigentlich in eine gute Richtung führt, auch wenn es zwischendurch manchmal wehtut. Aber daran lernt man. Ich meine, das kleine Kind lernt am meisten schon beim Grabbeln oder Gehen, wenn es 10-mal hinfällt. Wenn es nie hinfallen würde, dann wird es wahrscheinlich nie laufen lernen. Wenn ich es immer in Watte packe und das ja nicht umfällt, dann wird es nie laufen lernen. Da muss man sich schon mal auch den Kopf angeschlagen haben oder die Knie aufgeschlagen haben. Das gehört dazu. Also, weil es nämlich bewusst macht. Wo ich mich stoße, wäre ich bewusst. Wenn ich durch eine Tür durchgeht, die ein bisschen zu niedrig ist, ja, das werde ich mir wahrscheinlich das nächste Mal merken, dass die ein bisschen zu niedrig ist. Wenn ich nirgendwo anlaufen kann, anrennen kann, dann kann ich mich selber eigentlich nicht spüren. Das ist ganz stark zum Beispiel bei manchen Behinderten. Also wir haben ja drüben auch die Behindertenbetreuung und da gibt es manche Klienten, die wirklich manchmal so Anfälle haben, wo sie zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Wand laufen müssen oder schlagen gegen die Wand, ob sie blutig sind oder was. Also man muss dann schnell dazwischen gehen. Aber warum tun sie das? Weil sie sich völlig verlieren und nur daran an dem Schmerz, an dem Anstoßen wieder irgendwo zu sich selbst kommen können. Beobachten Sie selber, wenn man in einer warmen Badewanne angenehm drinnen liegt, dann döst man eigentlich sehr leicht weg. Wenn das Wasser kalt wird, wenn der Gegensatz da ist, es unangenehm wird, dann wacht man auf. Also der Weg zum Ich zu finden ist einer, der durch Prüfungen und durch Schmerzen auch, wenn man so will, durchgeht, durch Aufwachprozesse durchgeht. Und diese Aufwachprozesse werden also in diesen Mysterien-Dramen geschildert im Grunde. Und sie werden von Drama zu Drama, sage ich mal, heftiger und dramatischer. Also es werden immer kräftigere Stöße, die man erlebt. Naja, was hat Steiner gemacht, um diese Dramen, diese Mysterien-Dramen für unsere Zeit zu schaffen? Er hat sich einen Ausgangspunkt gesucht, eine Vorlage, wenn Sie so wollen, in Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Das ist ja gar nicht so bekanntes Märchen, das in wunderbaren Bildern etwas schildert, was, naja, sagen wir mal, sehr schön zu lesen, sehr schön zu erleben ist, wo die meisten Menschen sagen, ja, es ist schön, aber was es bedeutet, ist gar nicht so leicht zu erfassen. Ich will Ihnen jetzt dieses Märchen nicht im Detail erzählen, sonst sitzt man wahrscheinlich in der Früh noch da. Aber Eva Steiner wollte zunächst einmal gar nicht ein eigenes Drama schreiben, sondern hat gesagt, eigentlich liegt in diesem Drama Goethes alles drinnen, was der Mensch für die heutige Zeit an Mysterienweisheit braucht. Im Grunde steckt da alles drinnen, nur hat es Goethe so geschrieben, dass es in wunderbaren Bildern ist, aber vielleicht noch nicht ganz gedankenklar ausgedrückt ist. Also das heißt, man kann es noch nicht ganz wach mitnehmen. Und er hat sich gedacht, ja, ich gehe von dem aus und versuche das einfach auf die Bühne zu stellen. Das heißt, es zu dramatisieren, so dass man es auf der Bühne darstellen kann. Und wie es halt so oft ist, wenn man künstlerische Arbeit angeht, die Sache hat sich selbstständig gemacht und es ist schließlich was Eigenständiges daraus geworden, wo man aber noch genau nachverfolgen kann, die Personen, die im Märchen vorkommen, die kommen im Grunde in den Dramen auch vor. Also was gibt es denn da für Personen? Ja, da gibt es einmal die schöne Lilie. Das ist eine der Hauptpersonen auch des Dramas, jetzt nur heißt sie da Maria. Maria ist eine Frau, die bereits eine sehr starke geistige Entwicklung durchgemacht hat. Starke geistige Entwicklung heißt, dass sie also bereits einen sehr hohen Bewusstseinsgrad entwickelt hat von dem, was in ihrem Ich drinnen wirkt, was im Geistigen überhaupt wirksam ist. Der Jüngling, der im Märchen auch vorkommt, das ist ihr Freund, das ist im Drama der Maler Johannes Thomasius. Und im Märchen läuft die ganze Geschichte so, dass also dieser Jüngling also strebt, danach zu der Lilie hinzukommen und kaum ist er dort und berührt sie, fällt er in eine Art Todesstarre. Und etwas Ähnliches spielt sich also im ersten dieser drei Mysteriendramen von Steiner ab. Indem Johannes Thomasius Maria begegnet, längere Zeit mit ihr beisammen ist, versiegen seine ganzen künstlerischen Kräfte und er weiß eigentlich selber überhaupt nicht mehr, wer bin ich, was tue ich da. Und er kann sich das aber gar nicht erklären, weil er ist von Maria gerade deswegen so fasziniert, weil sie geistig so viel zu geben hat. Ihre Quelle sprudelt sozusagen. Ja, sie sprudelt, aber er wird eigentlich ertränkt in diesem Sprudeln. Er selbst findet sich in Wahrheit nicht mehr. Er ist wie ausgelöscht dadurch. Das ist das Problem. Im zweiten Drama wird sich das Ganze so weit steigern, dass Maria endlich erkennt, durch die Hilfe ihres, naja, man könnte sagen, geistigen Lehrers, aber was ist ein geistiger Lehrer? Ein geistiger Lehrer ist ein Mensch, der halt in seiner Entwicklung so weit ist, dass er einen anderen, sag ich mal, ganz locker Tipps geben kann, wie er den geistigen Weg gehen kann. Also man darf sich nicht irgendwie so einen indischen Guru oder sowas vorstellen, das wäre für unsere Zeit gar nicht angebracht, sondern es ist im Grunde, ist der Geisteslehrer ein Freund, der vielleicht in manchen Schicksalsfragen erwartend zur Seite stehen kann. Und einen solchen Geisteslehre in diesem Sinn hat Maria in Benediktus. Das ist also auch eine ganz zentrale Gestalt im Mysteriendrama, die im Übrigen in dieser Form in Märchen nicht vorkommt. Das ist also eine Gestalt, die ganz neu durch Steiner in die Geschichte hineingekommen ist. Die gibt es also im Drama überhaupt nicht. Und jedenfalls durch diesen Benediktus lernt Maria im zweiten Drama durchschauen, dass sie sich eine Zeit lang von Johannes trennen muss. Wenn sie in die Chance gehen will, dass er sein eigenes Ich findet. Dass er nicht immer nur aufsaugt, was von Maria kommt, sondern dass er endlich einmal sein eigenes findet. Und er ist eigentlich ganz entsetzt über diese Trennung. Und weil er vielleicht innerlich so ein bisschen eine geistige Bequemlichkeit hat. Es ist angenehmer zu nehmen, aber dann wird nur das Ego im Grunde immer größer. Das ist nämlich der große Unterschied zwischen dem Ich und dem Ego. Das Ego ist eigentlich, ja, wenn ich es jetzt ganz brutal sage, immer auf Raub ausgerichtet. Das Ego ist nämlich nicht schöpferisch. Es hat einen gewissen seelischen Inhalt, aber wenn es diesen Inhalt vergrößern will, dann muss es ihn irgendwo von außen nehmen. Es kann ihn nicht aus sich selbst erzeugen. Also letztlich muss es diesen Inhalt aus der Welt rauben. Manchmal wird es ihm auch dargeboten und oft raubt man sich auch selber, was sehr fatal sein kann. Also wenn man eigentlich anderen Menschen ja fast ihr seelisches, naja, anzapft oder raubt irgendwo. Das wird ein wesentliches Thema im dritten Drama dann auch sein. Wenn wir sehen, dass das eine sehr große Rolle spielt. Und gerade bezüglich dieses Johannes, der also selbst im dritten Drama zwar schon viel weiter gekommen ist, aber noch immer noch nicht ganz so weit ist, dass er wirklich so ganz aus seinem Kern, aus seinem Ich heraus voll tätig sein kann. Also er ist am Anfang. Aber dass dieser Anfang gemacht wird, das wird im zweiten Drama gelegt, indem er von Maria sich trennen muss und trennen soll, also Maria sich von ihm trennt. Und er ist auf sich allein angewiesen. Naja, wenn man auf sich allein angewiesen ist und trotzdem noch nicht in dem Ich, das heißt in dem Schöpferischen, so ganz gekräftigt ist, dann besteht immer die Gefahr, dass man gerade in seinen Ego-vielen Verführungen verfällt. Und diese Verführungskräfte, die also unsere Eitelkeit, unsere sinnlichen Begierden von mir aus auch, und der Maler neigt natürlich zu sinnlichen Begierden, weil er stark in der sinnlichen Welt leben muss und leben soll, weil wenn ein Maler sich verschließt vor der sinnlichen Welt, wie soll er dann malen? Also er muss eine starke Neigung dazu haben, aber das kann auch sehr übers Ziel hinausschießen. Und diese gerade sinnlichen Begierden, diese Egoismen, die werden sehr geschürt bei ihm jetzt. Und dahinter steht eine geistige Kraft, eine geistige Macht, die Steiner jetzt in Form des Luzifer auf die Bühne stellt. Das ist also derselbe, der in der Bibel, in der Paradiesesgeschichte auftritt. Sie kennen die Geschichte mit Adam und Eva und mit dem fatalen Apfel. Und dieser Luzifer tritt also an diesen Johannes sehr stark heran. Also der ist ein recht williges Opfer, das Luzifer. In einer anderen Form ist auch eine weitere Person in dem Mysteriendrama Opfer oder steht unter dem Einfluss dieses Luzifer. Das ist der Professor Capesius. Professor Capesius, da sitzt er. ist Historiker, man kann sich vorstellen, Universitätsprofessor, und im Märchen gibt es auch ein Vorbild dazu. Es gibt im Märchen von Goethe gibt es zwei ganz kuriose Gestalten, das sind die zwei Irrlichter. Die zwei Irrlichter, also zwei leuchtende Gestalten irgendwie, so die hektisch flackern immer und die immer mit Goldstücken um sich werfen. Also Gold fließt da es fliegt eigentlich in Münzen. Das Interessante ist nämlich, dass es in Münzen immer von ihnen abgeschüttelt wird. Also das schütteln sie ganz leicht aus der Hand. Gold war immer schon ein altes Bild für die Weisheit. Also strömendes, leuchtendes Gold ist ein Bild für die Weisheit. Aber wenn es so gemünzt und abgemessen ist, dann ist es halt nur so die kleine Verstandesweisheit, die man so genau aneinander, die man aufzählen kann. Und das schütteln also diese beiden Irrlichter von sich. Sie sind also so die Vertreter eigentlich des Verstandesdenkens irgendwo. Also eines bestimmten Bereiches, des Verstandesdenkens, das in unserer Zeit sehr verbreitet ist, also dieser abgemessene Intellekt, der im Märchen dann zum Beispiel sind diese Goldmünzen dann relativ gefährlich. Da gibt es einen Fluss, über den dieser Fluss ist eigentlich ein Symbol für den Übergang von unserer sinnlich erfassbaren Welt in die geistige Welt. Dazwischen ist ein Fluss, ein Strom. Und diese Irrlichter wollen über diesen Strom hinübersetzen. Und sie haben einen Fährmann, den sie bezahlen wollen mit dem Gold. Und der sagt, um Gottes Willen, nur nicht dieses Gold, und wehe, wenn davon was ins Wasser fällt, dieses Wasser wird sofort aufschäumen und Ding. Das heißt, dort wo noch etwas vom Geistigen ist, und das wirkt selbst in dem Strom noch drinnen, das sträubt sie eigentlich gegen diese Verstandesweisheit. Weil Verstand ist eigentlich abgetöteter Geist in Wahrheit, fixiert in Begriffe, in Definitionen eingefasster Geist. Den kann ich dann logisch aneinandersetzen. Aber hat was Gutes, weil wir können wachsam werden. Da können wir wachsam werden. Weil wenn so die Inspiration sprudelt, da sind wir oft überfordert. Es kommt vielleicht irgendwas, aber wir sind so baff, was da kommt, und bringen gar nicht alles im Detail mit. Also diese Fülle des Geistigen zu erfassen, erfordert ein so großes Bewusstsein, das wir im Allgemeinen heute ja noch gar nicht haben. Also da ist schon mal gut, einmal es verstandesmäßig auch zu haben und abmessen zu können, einmal das bequem nebeneinander hinzulegen, aufzustapeln und in der Ruhe anzuschauen, was ist denn da auf der Münze drauf. Also das sind diese beiden Irrlichter, und zum Beispiel dann gibt es in dieser Geschichte, im Märchen gibt es eine Familie, den Alten mit der Lampe und seine Frau, und die haben auch einen Mops. Und dieser Mops, der stirbt, weil er nämlich diese Goldstücke frisst. Der stirbt daran. Also das heißt, da wird etwas verdorben, indem es diese Verstandesweise in sich aufnimmt. Aber bleiben wir bei den Irrlichtern. Also dieses eine Irrlicht ist der Professor Capesius, ein Historiker, ein Geisteswissenschaftler, wenn man so im heutigen Universitätssinn, also ein Geisteswissenschaftler. Und dann gibt es einen zweiten, das zweite Irrlicht, der kommt auch im Drama vor, das ist Dr. Strader. Dr. Strader ist, man könnte sagen, Techniker, Naturwissenschaftler. Allerdings mit einer sehr interessanten Vorgeschichte, weil er eigentlich auf Wunsch seiner Eltern, oder wie sich im zweiten Drama herausstellt, seiner Zieheltern, wollte er ins Kloster gehen, stand schon vor der Priesterweihe, hat aber während seiner Klostererziehung schon naturwissenschaftliche Schriften gelesen, die ihn eigentlich am Glauben zweifeln ließen. Und im letzten Moment hat also dieses Klosterdasein noch vor der Priesterweihe abgebrochen und ist halt dann also in einen technischen Beruf hineingegangen. Ist aber auch ein sehr stark geistig suchender Mensch, allerdings halt ganz stark mit den Verstandeskräften, die also trotzdem aufs Äußere gerichtet sind, so halt das mehr naturwissenschaftlich-technische beim Capesius ist es mehr so eben auf das historische Geschehen, auf die Geistesgeschichte der Menschheit. Und Strader, also dieser Naturwissenschaftler, ist vielleicht der mit dem noch strengeren logischen Denken, der kann mit dem sehr, sehr gut umgehen. Der Capesius gebraucht das natürlich auch, aber sicher in einer mehr bildhaften Form auch noch. Und daher ist die historischen Wissenschaften sind eben, haben immer die Gefahr, dass sie nicht so exakt sind wie vielleicht Mathematik oder was. Man kann Geschichtswissenschaft, man versucht es zwar immer wieder, nicht mehr mit den Quellen und so weiter, aber dann dazwischen muss man doch interpretieren, was diese Quellen wirklich aussagen, wie sie in Verbindung zueinander stehen. Also man kann es nicht so genau wie ein mathematisches Problem auflösen. Also da ist doch eine gewisse Fantasie auch notwendig, halt sehr gezähmte Fantasie, aber immerhin. Und da ist aber immer wieder die Gefahr, dass dieser Luzifer hineinkommt. Also dort, wo die Fantasie tätig ist, da ist Luzifer immer dabei. Und bei der Fantasie versucht sich in inneren Bildern auszumalen, wie die Sache gewesen sein könnte. Und da fährt sehr gern Luzifer hinein. Den anderen, den hat ein zweiter Geselle am Kragen, den nennt Steiner in Anlehnung an die persische Mythologie Ahriman, Angra Mainyu, das ist der finstere Geist, der Geist der Finsternis, der also überhaupt das geistige Licht total verfinstert. Das ist der zum Beispiel wirklich das geistig-schöpferische bis zum bloßen, nüchternen, toten, logischen Verstand abtötet, wo nichts Schöpferisches mehr drinnen ist. In der Logik darf ich nicht schöpferisch sein, da. Wenn ich da anfange, kreativ zu sein, da, das ist so schlecht, genauso schlecht, wie wenn ich anfange, in der Buchhaltung kreativ zu sein, da wird es gefährlich.
Da gibt es aber viele.
Es sind viele, ja, es sind viele drinnen. Kann man sich jetzt ausmalen, wer da die Finger alle im Spiel hat, aber gut. Also jedenfalls der eine, der wirklich ganz in die strenge naturwissenschaftlich-technische Logik hineingeht, da ist eben dieser finstere Geist, der Ahriman dahinter. Beim anderen, wo es nicht so genau sein müsste, es ein bisschen mehr oder vielleicht ein bisschen weniger sein, da ist mehr der Luzifer dahinter. Der ist auch der, der sehr stark den Egoismus fördert, also dieses Sich, oh, wie toll bin ich, die eigene Eitelkeit fördert und diese Dinge. Also diesen beiden Figuren, Luzifer und Ahriman, die allerdings zu einer Gestalt vermischt auch in Goethes Faust vorkommen, und da kommt auch dieser Mephisto vor, den kennen Sie doch alle. Dieser Mephisto ist eben bei uns so ein bisschen eine Mischung aus hauptsächlich dem finsteren Ahriman und doch namentlich im ersten Teil immer wieder blitzt so der Luzifer auch durch. Also das ist so ein Mischwesen irgendwie. Steiner hat die eben sehr säuberlich voneinander getrennt in den Träumen und die treten halt auf. Und man wird dann sehen, dass immer mehr Strader in Berührung mit diesen arimanischen Kräften kommt und eben Capesius und auch ganz besonders stark Thomasius mit diesen luziferischen Kräften. Maria, die schöne Lilie aus dem Märchen, die kann mit beiden schon ganz gut umgehen. Die ist schon so wach, dass sie eigentlich beiden Parole bieten kann. Im dritten Drama hat sie eine sehr starke Auseinandersetzung mit diesen arimanischen Kräften. Und zwar wird da jetzt etwas ganz Besonderes gezeigt, und damit muss ich einen wesentlichen Punkt erwähnen, der in den Dramen eine Rolle spielt. Steiner geht in diesem Dramen davon aus, dass dieses menschliche Ich nicht nur einmal sich auf Erden verkörpert, sondern dass es durch wiederholte Erdenleben durchgeht und eigentlich in jedem Erdenleben die Chance bekommt, bewusster, wacher zu werden, sich weiterzuentwickeln dadurch. Gerade also auf diesem Weg, Mensch, erkenne dich selbst, fortzuschreiten. Weil wir eben gerade dieses Bewusstsein an dem Stoßen, an der harten Außenwelt sozusagen am besten erleben und erlernen können. Darum ist es also so wichtig, durch wiederholte Erdenleben zu gehen. Das ist also das, was Steiner hier zeigt zumindest. Ein Gedanke, der ja ursprünglich sehr stark in den östlichen Religionen und noch heute dort sehr stark vertreten ist, also sicher ein größerer Teil der Menschheit, die an Wiedergeburt glauben, weil da sind ja eine ganze Menge Menschen im Osten beheimatet und von denen viele auch heute noch diesen religiösen Hintergrund irgendwo haben, obwohl sie vielleicht äußerlich auch schon Materialisten geworden sind, mehr oder weniger. Aber dort ist es noch sehr stark in der Mitte, das heißt in Europa oder im Westen war das weniger verbreitet. Allerdings bei uns in Europa war es zum Beispiel Lessing, der Aufklärer Lessing, der nüchterne Philosoph Lessing, weil Lessing war eigentlich ein ganz nüchterner Mensch, der von sich gesagt hat, ich bin so ein nüchterner Mensch, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie geträumt habe. Bei Tag bin ich wach, in der Nacht ist finster aus, dazwischen gibt's nichts. Also träumen oder irgendwo so das lag ihm gar nicht, sondern er wollte also ganz wach sein. Aber er sagt, wenn ich jetzt ganz wach die Menschheitsgeschichte und überhaupt die Entwicklung des Menschen auch im einzelnen Leben verfolge, dann sehe ich, der Mensch hat im Gegensatz zum Tier die Möglichkeit, sich durch seine eigene Anstrengung weiterzuentwickeln. Beim Tier liegt vieles im Instinkt drinnen, er kann manches durch Nachahmung, das Tier kann manches durch Nachahmung lernen oder auch durch Dressur des Menschen, aber der Löwe wird nicht hergehen und sagen, ja, ich bin jetzt ein Löwe sowieso, ich werde ein Philosoph. Also ich entwickle die Philosophie, dass das Fressen von Fleisch ungesund ist und dass das also ethisch vor allem nicht vertretbar ist. Das wird keinem Löwen einfallen, weil er also diese Kapazität weit hat. Der Löwe hat kein individuelles Ich. Er hat zwar starke Ego-Kräfte, sicher, aber ein Ich hat er nicht. Der Mensch hat das. Und Lessing sagt jetzt, durch dieses Ich können wir an unserer eigenen Weiterentwicklung arbeiten. Aber dann sagt er gleich wieder, naja, aber wie viel bringe ich denn da weiter in einem Leben? Das schaut eigentlich im Grunde relativ jämmerlich aus. Also selbst wenn ich mich stark anstrenge, sind es so also kleine Schrittchen, die ich weiterbringe. Und wenn ich sehe, was ich noch an alles in mir habe, was als Aufgabe vor mir liegt, dass ich noch verändern müsste und könnte, dass ich wirklich meinen Weg gehen kann, sagt er, dafür reicht ein Leben nie, niemals. Ob denn nicht dann doch diese Idee der Orientalen etwas für sich hat und ob das nicht sogar die Triebkraft der ganzen Geschichte der Menschheit überhaupt ist, dass die Menschen immer wieder kommen. So lang, bis sie halt so reif geworden sind, dass sie vielleicht einmal nicht mehr kommen müssen und in einer höheren Welt weiter existieren können. Aber er sieht also die ganze Menschheitsentwicklung als eine Erziehung des Menschengeschlechtes, so nennt er sogar diese Schrift. Also er versucht es sozusagen in die europäische Philosophie, diesen Gedanken zu integrieren. Das hat dann Schopenhauer sehr stark weiterverfolgt, diese Idee. Goethe hat auch also immer wieder von Wiederverkörperung und diesen Dingen gesprochen. Und das findet sich eben auch in diesem Mysteriendrama, und zwar sehr konkret dargestellt. Und Steiner zeigt damit nämlich eines, dass auch das, was uns im Leben als Schicksalsschlag von außen, scheinbar von außen trifft, dass das damit zusammenhängt, dass es eben Nachwirkungen sind aus einem früheren Leben. Dass wir dort eben gewisse Fehler begangen haben oder gewisse Aufgaben nicht bewältigt haben, die uns jetzt in dem Leben halt wieder präsentiert werden, und zwar im Grunde durch uns selbst, durch unser eigentliches Ich präsentiert werden. Und geistiger Schulungsweg, geistiger Entwicklungsweg, geistige Mysterien in sich wachrufen, heißt eigentlich nichts anderes, als sich dessen bewusst zu werden. Was will denn das Ich da wirklich? Und nicht nur unser kleines Ego, das sagt, oh, das hat aber jetzt weh, das mag ich nicht. Sondern zu erkennen, warum unser eigentliches Ich gerade jetzt diesen Schicksalsschlag fordert in gewisser Weise und vielleicht auch eine Möglichkeit findet, ihn anders die Lektion zu lernen. Weil oft, wenn man das Leben verfolgt, kann man auch sehen, dass das Schicksal oft so zuerst leise anklopft. Ganz leise, so leise auf die Schulter. Und das interessiert mich nicht. Seitdem war ein Bild schon ein bisschen stärker. Interessiert dann immer noch nicht, weil es ja unbequem ist, sich zu ändern. Das kostet nämlich Kraft. Weil das Ego leben zu lassen, kostet gar nicht so viel Kraft. Das will sowieso von sich aus. Aber mit dem Ich, dieses Ego zu zähmen vielleicht und es zu erziehen, im Übrigen eine ganz wichtige Frage, wenn man Erzieher oder Lehrer sein will. Man kann eigentlich nur Lehrer und Erzieher dann sein, wenn man sich selbst erzieht. Und im Grunde ist das alles, was man braucht. Mehr braucht man schon gar nicht. Der Rest ist Garnierung. Und wenn man das nicht tut, nützt dann Bibliotheken voll Wissen, die man im Kopf hat, gar nichts. Da kann man 100.000 Pädagogiken und Psychologien studiert haben, vom eigentlichen Stoff rede ich gar nicht als Lehrer. Das alles nützt einem nichts, wenn man nicht an sich selber arbeitet in Wahrheit. Das ist das, was nämlich wirklich auf die Schüler, auf die anderen Menschen wirkt. Das spricht zu ihnen. Und wenn das nicht dahinter steckt, dann spüren sie unbewusst sofort, dass das alles unecht ist. Und dann sagen, mich interessiert das im Grunde nicht. Und heute sagen sie es dann wirklich schon in der Schule. Nur dann dreht sie halt die Hände auf oder sonst irgendwas oder zeigt halt die Zunge oder sonst was. Was weiß ich. Ich meine, das kann man heute alles erleben, weil die Disziplin, wie früher wo alle brav in der Bank sitzen, aus Angst vor dem Lehrer und dem Rollstuhl, gibt es ja zum Glück nicht mehr. Also jetzt kommt es ans Tageslicht. Also diese Selbsterziehung, und wenn man die halt nicht rechtzeitig bemerkt, dann kommen halt die Schläge des Schicksals immer heftiger, bis man endlich einmal nicht mehr anders kann, als irgendwie zu reagieren darauf, bis sie so schlimm werden, dass man reagieren muss. Also es ist interessant, einmal das eigene Leben, die eigene Biografie auf das zu verfolgen, wach zu werden daran. Wach zu werden auch namentlich in menschlichen Begegnungen, also mit anderen Menschen. Mit manchen Menschen kommt man zusammen und versteht sie von Anfang an sofort und gleich. Und es ist so, man denkt sich, als hätte man schon, würde man schon seit 100 Jahren kennen. Ja, vielleicht haben wir einander irgendwann gekannt früher und das hat halt gut funktioniert. Und es ist jetzt eigentlich gar nicht mehr viel nötig, um das wach zu rufen. Und mit anderen hat man Konflikte gehabt. Und der kommt bei der Tür rein und der ist schon unsympathisch. Er hat gar nichts gesagt. Er tut überhaupt nichts, hat nichts Böses gesagt. Aber einen komischen Mantel, oder wie kann man so herkommen? Völlig unpassend, deplastiert. Keiner anderen fällt das irgendwie auf, aber einem selber sträuben sie die Nackenhaare. Also das sind schon meistens Zeichen dafür, also wenn man es jetzt im Sinne Steiners auffassen will, dass da eben einfach irgendeine schicksalsmäßige Beziehung besteht. Positiv, negativ, wie auch immer. Positiv eigentlich immer in dem Sinne, dass wir was lernen daran können. Wenn man lernt, mit dem umzugehen, dann werden wir wahrscheinlich den karmischen Konflikt, diesen Schicksalskonflikt auch lösen können und dadurch reifer werden. Das ist dann auch etwas, was man in sich spürt mit der Zeit, also dass man eigentlich im Leben praktischer, konfliktfreier durch die Welt kommt, aber ohne deswegen halt immer zurückzustecken, weil das wäre ja falsch, also wenn man dann sagt, ich will nur jeden Konflikt vermeiden, manchmal können die Fetzen auch fliegen, müssen fliegen, vielleicht ist das auch der Weg, das Schicksal auszugleichen, aber jedenfalls da bewusst durchzukommen, also als das sind auch diese Mysteriendramen oder ist die Anthroposophie, die Geisteswissenschaft Steiners, immer gedacht als etwas, was ich wirklich praktisch im Leben anwenden kann. Also das ist der Prüfstein, ob es dort funktioniert oder nicht funktioniert. Und in den Mysteriendramen, das glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, bei denen, die mitmachen dabei oder so, es sind etliche, die das spüren, dass das in ihrem Leben so eine Wirkung hat. Das, indem man sich einfach intensiv mit dem Thema beschäftigt, mit diesen Texten lebt, mit diesen Gedanken lebt, die da drinnen sind, dass das eben eine gewisse Kraftquelle ist. Das ist nicht nur Information, die ich bekomme. Und wo ich dann sage, so ist das, ja oder nein, glaube ich nicht. Sondern es ist eine wirksame Kraft in mir, wenn ich mich lebendig damit beschäftige. Also wenn ich es nur irgendwie lese und sage, was bedeutet das? Jetzt wenig wirken. Ich muss es wirklich einsteigen, den Text sprechen, spielen, ihn zum Leben erwecken. Aber dann hat er auch diese Lebenskraft. Das lässt Steiner übrigens ganz am Anfang, im allerersten Drama gibt es ein Vorspiel, da gibt es zwei Frauen, die Sophia und die Estella, und die sind ziemlich im Streit miteinander, weil die Estella wirft der Sophia vor, du mit deinem geistigen Streben, du bist so abgehoben und der Zirkel, in dem du dabei bist, das sind alles so versponnene Leute. Und ihr kommt euch alle so gut und erhaben vor und die Sophia versucht ihr klar zu machen, dass das, was sie tun, wir wollen ja die Leute belehren oder irgendwas. Die Ideen, die wir bei uns pflegen, sind nicht bloß Gedanken, sie sind mehr, sie sind eigentlich in uns lebendige Kräfte. So wie der Samenkorn die Pflanze nicht lehrt, wie sie wachsen soll, sondern sich einfach entfaltet Stufe für Stufe. So ist es eigentlich mit diesen Dingen auch, das steckt also wirklich drinnen in dem Text. Und daher sage ich immer, für jeden Satz, der da drinnen steht, in den Dramen oder in verwandten Texten, das ist zum Beispiel in Heiligen Schriften oder so, in Wahrheit der Fall. Wenn ich die nur noch den studiere, was äußerlich drinnen steht, Zeile für Zeile, dann habe ich den allergeringsten Teil dessen. Sie sind eigentlich sowas wie eine Landkarte oder ein Wegweiser, die zu der Quelle führen, aus der das Ganze herausgekommen ist. Und wenn ich diese Quelle finde, dann sprudeln für jeden Satz Tausende, Zehntausende neue Sätze heraus. Und die machen dann den eigentlichen Inhalt aus. Wenn Sie etwa nehmen die Schöpfungsgeschichte in der Bibel, die ist im Vergleich zu anderen Schöpfungsgeschichten minimal. Die ist also was ganz Kurzes, Knappes. Und dahinter, wenn man spürt, dass da also das eigentlich nur etwas ist, was uns zur Inspirationsquelle hinführt, dann sprudelt da unendlich vieles heraus. Also wir halten einen Vortragszyklus darüber, wir sind jetzt bei über 100 Vorträgen und sind gerade beim ersten Kapitel vorbei vom Neuen Testament. Das ist ein Stückchen drüber. Und da könnte man dazwischen noch 100.000 Sachen erwähnen und Dinge. Also so viel kommt heraus und das ist aber nicht bloß Fantasie und Dinge, sondern das wird eigentlich durch den Text selber wird man hingeführt dort. Man muss ihn nur lebendig genug nehmen. Und so ist es also hier bei den Dramen auch. Sie machen es einem nicht leicht. Sie machen es einem nicht leicht, weil die Texte sind sehr schwierig. Sie sind lange Sätze, sie sind verschachtelte Sätze, sie haben einen eigenen Rhythmus drinnen, an dem man sich erst gewöhnen muss. Sie sind zum Lesen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ein Graus. Ich habe sie vor vielen, vielen Jahren begonnen zu lesen, habe es immer wieder versucht und habe immer wieder doch. Also gut, ich lese viel Steiner, aber die Mysterien der anderen sind sehr mühsam. Sie sind sehr mühsam. Und ich habe eigentlich so richtig, wirklich viel anfangen können, erst damit, wie wir begonnen haben, zu arbeiten damit, zu tun, sie zu sprechen. Weil es ist eben was anderes, wenn man einen Text lernt, wenn man ihn immer wieder hört, wenn man ihn immer wieder im Klang hört, ihn nuanciert hört mit einer entsprechenden Stimmung dahinter, dann fängt es an, langsam lebendig zu werden und dann plötzlich fallen einem immer wieder Schuppen von den Augen, was und was es da eigentlich wirklich geht. Sätze, die vorher völlig unverständlich sind, sind plötzlich, lösen ganze Lebensrätsel. Also so weit kann das gehen in Wahrheit. Also der Herr, sage ich, würde immer wünschen, dass an vielen Stellen Menschen sich zusammenfinden und einfach arbeiten mit diesen Dingen. Das heißt, sie tun, sie spüren gar nicht viel Grübel darüber, was meint Steiner damit und was hat er gedacht und wie steht das im Verhältnis zu dem oder jenem, uninteressant. Text nehmen und tun und schauen, was erlebe ich dabei. Wenn ihr Glück habt, kommt irgendwas herein. Die Inspirationsquelle ist in Form des Textes vorhanden. Ich meine, das ist bei allen großen Dichtungen so, das ist bei allen Heiligen Schriften natürlich in besonderem Maße der Fall. Wirkliche Texte sind immer Inspirationsquellen und das Eigentliche steht hinter dem Text. Der Text führt uns nur dorthin. Ich sage immer, das ist die Landkarte, die uns hinführt. Und es nutzt uns nichts, wenn wir ewig nur die Landkarte beschreiben und studieren und sagen, die ist so und so gebaut. Irgendwann muss man sagen, ja, fahren wir dort auch hin. Nehmen wir es in die Hand, aber gehen wir wirklich dorthin. Und dort finden wir das Eigentliche erst. Also, das sind so eine Anleitung, diese Quellen zu finden. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weg von den Personen gekommen. Wir haben also diesen Professor Capesius, wir haben den Dr. Strader. Capesius, der so ein bisschen eine Neigung zu diesen luziferischen Kräften hat, sehen wir jetzt im dritten Drama so weit in Beziehung getreten zu diesen luziferischen Kräften, dass sie ihn ganz wegführen wollen davon, so hier dieses harte Aufwachen in der Welt zu erleben. Da ist nämlich mehr der andere zuständig, der Herr Ahriman, der finstere Geist. Der ist nämlich der, der auch dort uns die Schmerzen, die Prügel und so weiter gibt, der uns aber auch das Aufwachen ermöglicht. Das heißt, der ist gut für uns auch und notwendig für uns. Der Luzifer ist mehr so der, der das Leben schön und angenehm macht, wo man im Geistigen, in Bildern, in Fantasien schwelgt und so die Last des Alltags am liebsten hinter sich lässt. Bei Capesius ist es zunächst also so weit, dass er wirklich an der Außenwelt im Grunde gar nicht mehr teilnimmt. Also er ist irgendwie völlig weggetreten, geht er jetzt durchs Leben. Ein Phänomen, das in unserer Zeit öfter auftritt. Also wir kennen doch heutzutage das Burnout-Syndrom. Das ist doch so Modewort fast mittlerweile, aber es ist mehr als ein Modewort, als eine Erscheinung ist, die sich immer breiter macht, wo Menschen einfach irgendwann, und zwar besonders Menschen, die sich mit großer Energie für irgendeine Arbeit oder für irgendeine Tätigkeit engagiert haben und irgendwann das nicht mehr packen und dann plötzlich aus diesem Prozess herausfallen und fast apathisch nur da sitzen, teilnahmslos die Welt an sich vorüberziehen lassen. Wo sie einfach überfordert sind, also an diesem Prozess, weil es einfach ihr Bewusstsein in dem Moment nicht mehr erträgt, mit dem fertig zu werden. Vielleicht auch, weil gerade dann durch ihre Tätigkeit, nämlich jetzt wirklich aus der Inspirationsquelle, was zu sprudeln beginnt, und sie aber diesen Reichtum, der da kommt, der gewaltig ist in Wahrheit, einfach nicht verkraften. Und dann brauchen sie einmal, eine Auszeit. Sie brauchen einmal eine Ruhephase. Und das wird im Drama ganz deutlich, dann kommt heraus, dass das in gewissem Sinne für Capesius notwendig ist. Dass man jetzt nicht so herabschauen soll auf ihn etwa, vielleicht der ist jetzt ausgestiegen völlig und so weiter und der Arme, sondern er braucht eine gewisse Ruhephase für seine Entwicklung. Also das ist in dem Fall notwendig für die Art Mensch, die halt durch ihn hier dargestellt wird. Der Schrader ist ganz anders, der ist im praktischen Leben tätig, hat im zweiten Drama, nein, im ersten Drama schon, im ersten Drama ist ein Schicksalsschlag für ihn, oder was ihn so quält, er ist eben der nüchterne, technisch, naturwissenschaftlich, an äußeren Fakten orientierte Mensch und er packt irgendwie nicht ganz weg, dass da Menschen sind, die sich mit dem Geistigen beschäftigen und die ganz offensichtlich eine Entwicklung dabei auch durchmachen. Also schon im ersten Drama wird man sehen, dass dieser Johannes Thomasius, der also am Anfang so apathisch da sitzt, dass der nach einiger Zeit schon im ersten Drama ganz neue Kräfte findet, ganz offensichtlich durch seine geistige Arbeit und geistige Schulung und dadurch Bilder schaffen kann, die einfach eine neue Dimension aufstoßen. Also im ersten Drama sieht man, wie ein Porträt gerade des Professor Capesius gemalt hat, mit dem er mittlerweile eng befreundet ist und er steht vor diesem Porträt und ist einfach fassungslos, weil er ihn in diesem Bild, in diesem bloßen Bild so sieht und so in seinem Wesen, in seinem innersten Wesen erfasst sieht, wie er es an Capesius selber im Leben noch nie gesehen hat. Und er fragt sich, wie kann dieser Thomasius, dieser Maler das sehen, wie kann der das erkennen, wo ist das? Und wie kommt es in das Bild hinein? Er will nämlich durchbohren durch das Bild. Er sagt, es kann doch nicht in den Farben liegen. Das sind Stoffe, irgendwelche farbigen Stoffe. Also wo ist es? Ist es dahinter, wenn ich die Leinwand durchbohren? Oder ist es in Capesius? Aber warum sehe ich es dann in ihm nicht? Also an dem verzweifelt er so sehr, dass er dann nicht mehr hinausstellt, oh, lasset mich allein. Und ja, er braucht dann eigentlich lange, um diesen mit dem fertig zu werden. Man hört im zweiten Drama dann, dass er durch eine schwere Krankheit, die ihn fast an den Rand des Todes geführt hat, durchgegangen ist. Daran ist er offensichtlich irgendwie gereift. Er hat im ersten Drama auch eine andere Person kennengelernt, eine Seherin, das heißt ein Medium, würde man sagen. Also eine Frau, die aus irgendeiner Naturanlage heraus geistige Schauungen hat. Und die, wenn sie in diese Schauung verfällt, also selber gar nichts mitkriegt von der Schauung, ganz unbewusst wird, also ein ganz merkwürdiges Phänomen, wenn man so ein Medium erlebt, von dem der Stader übrigens im ersten Drama ganz fasziniert ist, insofern fasziniert, weil das kann man ja also nicht beobachten. Da kann man ja zuschauen, offensichtlich da passiert was, und dazu, was sie sagt, ist auch noch bedeutungsvoll, das auch noch. Und von dem Phänomen ist er fasziniert, wie es viele Naturwissenschaftler interessanterweise im 19. Jahrhundert waren. Der 19. Jahrhundert war so Hochblüte von Spiritismus, Medien, allem Möglichen. Und Naturwissenschaftler haben das studiert. Bedeutende Naturwissenschaftler. ist nicht viel da wirklich rausgekommen dabei, weil man das eigentlich geistig nicht äußerlich fassen kann. Und gerade bei so Medien oft und gerade bei spiritistischen Veranstaltungen, das eigentlich Geistige kriege ich da nie zu fassen. Das ist, wenn es an das Hexen sind, irgendwelches Kleingeld, irgendwelche kleinen Auswirkungen. Aber das fasziniert die Leute natürlich, dass irgendein T-Shirt rückt oder sonst was, wobei sie dann meistens irgendwie Scharlatanerie dahinter steckt in 99,9% der Fälle. Aber jedenfalls was Geistiges kann ich nicht äußerlich, nicht sinnlich erfahren und auch im Grunde nicht durch den Verstand mal konstruieren. Also da muss ich schon zur geistigen Quelle selber steigen. Das heißt, wach genug werden, dass ich das erleben kann, was aus dem Geistigen sprudelt. Und dann kann ich vielleicht wirklich das Geistige erfassen. Aber jedenfalls, also diese Theodora, diese Seherin hat ihn fasziniert und im dritten Drama hören wir dann, dass die beiden ein Ehepaar geworden sind. Also sie feiern brav im vierten Bild des dritten Dramas ihren siebten Hochzeitstag. Und man hört dann, dass mittlerweile also Theodora ihre sehnerischen Fähigkeiten verloren hat. Allerdings, in der allerletzten Zeit sind sie auf eine neue, aber sehr sie belastende, ungute Art wieder aufgetreten. Ich werde dann gleich darauf zurückkommen. Das hängt nämlich auch mit diesem Johannes Thomasius zusammen, von dem wir also gehört haben, dass er jetzt eine geistige Entwicklung durchmacht, sodass er sogar etwas von dem Ich des Capesius erfassen konnte und in das Bild offensichtlich hineingezaubert hat. Und er sagt dann wahrlich am Ende dieser Szene, da ist er dann mit der Maria, die ist auch dabei im Gespräch, und sagt, ja, ich konnte in meiner geistigen Erkenntnis Eigenschaften an ihm schauen, die aus einem früheren Leben stammen und die sozusagen durchwirken. Und das habe ich irgendwo in das Bild hineingebracht. Und das gibt also dem Bild sozusagen seine Substanz, seine Wirkung irgendwo. Und er sagt dann dazu, als Kunstwerk schätze ich es gar nicht so hoch, aber immerhin, es hat seinen Zweck getan, weil auch Capesius selber, nämlich der ist auch ganz fasziniert davon, so, ich sehe mich da selbst in dem Bild, so wie ich mich noch nie selbst erkannt habe. Also das heißt, es ist auch für ihn eine Hilfe zur Selbsterkenntnis durch den Thomasius. Aber immerhin, Thomasius ist trotzdem in den Fängen Luzifers. Für einen Maler ist das immer sehr praktisch, weil Luzifer hat auch mit der Schönheit zu tun, also das kann einem Maler sehr gut helfen. Aber es ist halt auch gefährlich, weil so die untergründigen Begierden und dergleichen sehr geschürt werden. Und das kommt im zweiten Drama dann sehr deutlich hervor, wo Thomasius einen Schritt weiter macht und zumindest erkennt, was da in ihm wirkt. Es erscheint ihm nämlich sein Doppelgänger. Was ist der Doppelgänger? Der Doppelgänger ist etwas, was in uns selber steckt. Das sind eben gerade diese, ja, wie soll ich sagen, diese niederen Eigenschaften, diese egoistischen Eigenschaften, die wir auch vielleicht aus früheren Leben mitbringen oder in dem Leben noch verstärkt haben, deren wir uns aber nicht bewusst sind. Und wenn man einen gewissen Grad der geistigen Reife erlangt hat, dann gelingt es einem aber, dieses egoistische Wesen in sich objektiv zu schauen, sich wirklich zu trennen davon. Dann stellt sich eigentlich das Ich im Grunde dem Ego gegenüber. Also es geht eigentlich nur darum, dass wir etwas, was sowieso in uns ist, lernen, objektiv anzuschauen. Das ist natürlich schwer. Die äußere Welt, der kann man es leicht objektiv gegenüberstellen. Uns selbst, unseren eigenen Fehlern, unseren eigenen Schwächen, sich ganz wach und bewusst gegenüberzustellen, so in der Totalität, das ist schon viel, viel schwerer und natürlich auch sehr dramatisch und sehr schmerzlich. Und Thomasius erlebt das und das ist also ein sehr, sehr stark erschütterndes Erlebnis für ihn, das haben wir daher versucht, das sehr dramatisch darzustellen auf der Bühne, und wo ihm dann vor die Nase gehalten wird, dass er eigentlich nur mit seinen Begierden und Triebkräften an der Maria hängt. Und er tut sich immer so einen geistigen Anbeten und Ding, und das ist alles Oberfläche, das ist alles nichts. In Wirklichkeit will er sie nämlich in Wahrheit seelisch vor allem aussaugen oder von ihren Kräften danach giert er. Es ist gar nicht so sehr eine sexuelle Begierde oder sowas, das ist gar nicht so wichtig. Es ist vor allem eigentlich dürstet er nach ihren Seelenkräften, was sie da in sich trägt. Das, nach dem hat er die Begierde ganz stark. Im Faust, das sind wir bei dem Faust mit der Gretchengeschichte, ist so etwas Ähnliches. Das ist nämlich auch nicht nur das Äußere, Und das Sexuelle, was eine Rolle spielt. Auch, aber nicht nur. Gibt es auch die schöne Stelle, wo Gretchen am Spinner wart und wo sie dann schon wieder weg will und sind wir sie jetzt weg und der sagt, ach, kann ich nicht ein Stündchen dir am Busen hangen und Brust an Brust und Seel in Seele drängen. Und dieses Seel in Seele drängen, das hat jetzt einen Haken. In Wahrheit hat er nämlich eine unheimliche Begierde nach dieser reinen, unschuldigen, kindlichen Seele des Gretchens. Weil die hat er mittlerweile durch seinen Pakt mit Mephisto verloren. Und das spürt er. Und er will eigentlich diese Kräfte, das um das geht's. Und zugleich passiert bei so einem Austausch, wenn man Seele in Seele drängt, sehr gern, dass man den eigenen Seelenwillen halt dem anderen dann mitgibt oder einen Teil davon zumindest. Also das ist dann sehr unheilvoll, diese Geschichte. Und genau das spielt also zumindest von Johannes Seite aus hier im Drama in der Beziehung zu Maria eine ganz wesentliche Rolle, weil man sich ja eben auch dann trennen muss von ihr. Man sieht dann im dritten Drama, dass diese Trennung vollzogen ist, dass er interessanterweise dadurch seinen Malerberuf als Maler aufgegeben hat und sich dem Denken zugewendet hat. Er ist schon im ersten Drama, hat man das gehört, dass er zeitlang beim Capesius in seinen Vorlesungen war, dort sich etwas angeeignet hat. Er hat sich also jetzt dem strengen Denken hingegeben und es gibt wieder eine Begegnung mit dem Doppelgänger im dritten Bild des dritten Dramas. Da kommt wieder der Doppelgänger, der jetzt ganz verwandelt ist. Der jetzt auch spricht und sagt, also, dass eben erwähnt, dass er sich von Maria trennen musste, sich seither dem strengen Denken hingegeben hat. Und dies hat Kräfte, welche Seelen läutern. Also, naja, klar, wenn ich bewusst und wach bin, sogar mit nüchternen Verstand, das kühlt ein bisschen die reinen Begierdekräfte herunter. Das schafft mehr Klarheit in der Seele. Mehr Wachheit, mehr Klarheit in der Seele. Und Thomasius konnte dadurch das, was er an geistigen Erlebnissen bereits hatte, er hatte also bereits gewisse geistige Schauungen, schon eben, wie er das Porträt des Capesius gemalt hat, ist das herausgekommen, im zweiten Drama kommt es noch deutlicher heraus. Also er hat gewisse, man würde sagen, hellsichtige Erlebnisse, wenn man das Wort nicht falsch versteht. Das heißt also etwas, was man nur im Geistigen erleben kann. Und das kann er aber jetzt in eine klare, verständliche, auch dem heutigen Menschen verständliche Sprache kleiden und damit gelingt es ihm, ein Werk in die Öffentlichkeit zu stellen, das heißt ein Buch zu schreiben, das auch in der Öffentlichkeit jetzt sehr starkes Echo findet, angenommen wird, wo er also von spirituellen Wahrheiten spricht, aber so, dass das nicht irgendwie schwärmerisch, mystisch verklärt ist, sondern wo er wirklich auch Fakten aufzählen kann, wo man das im Leben beobachten kann und so weiter und Wirkungen, so die Leute sagen, naja, ich kann zwar nicht sagen, ob es wahr ist oder nicht, aber immerhin, es ist sehr logisch gebaut und er gibt mir alle möglichen Anhaltspunkte, wie ich das im Leben zumindest überprüfen kann. Und das wird im dritten Drama dann gleich am Anfang als Anlass genommen. Da gibt es einen sogenannten Rosenkreuzerbund. Also dieser Rosenkreuzerbund ist ein Bild also für eine geistige, strebende Gemeinschaft, die aber eigentlich noch sehr abgeschlossen in sich wirkt. Das ein bisschen erinnert es noch so an die alten Mysterien. Da wird man halt Mitglied irgendwann und steigt halt dann langsam auf und erfährt halt immer mehr von diesen geistigen Geheimnissen, beschäftigt sich vielleicht mit Meditation und so weiter damit. Aber diese Tempelbrüder, die da drinnen sind, sind jetzt gerade durch dieses Werk des Thomasius zur Auffassung gekommen, es ist die Zeit reif, wirklich ganz in die Öffentlichkeit zu gehen. Also zu sagen, eigentlich die Zeit des abgeschlossenen Mystenwesens ist vorbei, man muss in die Öffentlichkeit gehen und Thomasius hat einen Weg gefunden, diese Wahrheiten, die wir auch hier im Tempel versuchen zu ergründen, in einer allgemein verständlichen Form auszudrücken. Das heißt, in unserer modernen Gedankensprache es auch darzulegen. Und sie laden eben daher den Thomasius ein in den Tempel, sie laden auch ganz normale Menschen von der Straße sozusagen ein, wenn man so will. Also da kommen dann 12 Bürger und Bürgerinnen, werden eingeladen in den Tempel, die also nicht eingeweiht sind in diese Geheimnisse des Tempels. Und sie werden eingeladen, damit sie mit den Tempelbrüdern und mit dem Thomasius gemeinsam jetzt sich mit diesem Werk beschäftigen, das in die Welt hinaustragen, dass da eine aktive, lebendige Verbindung entsteht. Also etwas, was zweifellos, wenn man heute solche geistigen Dinge pflegt, notwendig ist. Also wenn man heute sich noch irgendwo in einen Tempel zurückzieht, im Abgeschlossenen, das geheim, mystisch irgendwo, wo man mit einem Flüsterton darüber spricht, dann ist das sicher unserer Zeit nicht angemessen. Also wenn man über Geistiges spricht, muss man halt so darüber sprechen, dass es die anderen Menschen zumindest verstandesmäßig geistig in irgendeiner Form nachvollziehen können. Sie müssen deswegen es nicht glauben oder das Ja dazu sagen, aber sie müssen, es muss zumindest so klar sein, dass man es irgendwie nachvollziehen kann, woher das kommt und was damit gemeint ist und so weiter. Also das wird jetzt versucht im ersten Bild des dritten Dramas. Da kommen also diese 12 Personen, die eingeladen sind in den Tempel. Man sieht bei diesen 12 Personen schon sehr unterschiedliche Stimmungen. Es gibt welche, die total abgelehnt sind, die sagen, so ein Unsinn. Also bleiben wir doch lieber bei unserem normalen Wissen und alles, was von den Mysten kommt, ist uninteressant. Andere sagen wieder, ja, aber das hat doch eine sehr lange Tradition und wir sollten diese Chance nicht vertun, hier etwas auch in unser Leben hereinzubringen. Also es ist ganz gemischt. Diese 12 Bürger, also 6 Bürger, 6 Bürgerinnen, sind im Übrigen im Drama Steiners Wiederverkörperung von den 6 Bauern und 6 Bäuerinnen, die im zweiten Drama vorkommen. Da gibt es nämlich auch bereits so einen Rückblick auf eine frühere Inkarnation. Und zwar spielt sich das ab, also in der Mitte dieses zweiten Dramas sind so ein paar Bilder, wo man ins Mittelalter zurückversetzt wird und da sieht man also, wie dort diese Menschen gelebt haben. Da gibt es ja diese Bauern, diese Bäuerin, der Johannes Thomasius stellt sich heraus, ist dort in der früheren Inkarnation ein Sohn des Cartesius. Allerdings ist die Beziehung sehr, sehr belastet, weil damals hieß der Cartesius natürlich nicht Cartesius, er war damals also Mitglied eines Templerordens, einer Templerburg, und Thomasius hat eben gearbeitet, auch für diesen Templerbund, aber der Vater, den hat er erst dort wiedergefunden. Wie er nämlich noch der Thomasius ein ganz kleines Kind war, ist der Vater in die Welt gezogen, auf Abenteuer, hat die Familie zurückgelassen, also die Schwester, den Thomasius, die Mutter ist vergraben, gestorben dran, und durch einen Zufall irgendwann kommt er dann drauf, also dass der, sein Arbeitsherr eigentlich, sein Vorgesetzter bei den Tempelbrüdern, dass das sein eigener Vater ist. Und was den Konflikt noch mehr verstärkt, ist, Thomasius ist Schüler eines christlichen Mönchs. Also es gibt dort ein Kloster, da ist ein Mönch, ein älterer Mann schon, der also Thomasius belehrt eben über die christlichen Wahrheiten und dem Thomasius, damals heißt er Thomas, ganz treu ergeben ist. Und dieser Mönch ist aber ganz stark eingestellt gegen die Templer. Also das sind Ketzer, sagt er, und die haben einen falschen Weg, die gehen einen falschen Weg. Und das ist für Thomas in der damaligen Zeit also das Schlimmste eigentlich, dass er sieht, also, dass in seinem eigenen Vater eigentlich, wenn man so will, der ärgste Feind seines Lehrers ihm gegenübersteht. Jedenfalls in Gedanken. Er sagt dann ganz deutlich, es steht Gedanke gegen Gedanke. Und diese Kluft kann er in sich nicht überbrücken. Und das ist für ihn sogar noch schwerwiegender, als dass der Vater die Familie verlassen hat, dass die Mutter gestorben ist. Das alles würde ihm verzeihen. Aber dass er einfach geistig eine ganz andere Richtung geht, das, über diesen Punkt kommt er nicht hinweg. Also das heißt, das Denken ist für ihn so zwingend, dass er sagt, ja, entweder meins oder das andere. Es gibt da keinen Kompromiss dazwischen. Und das war zu diesen Zeiten, Blütezeit der Scholastik, könnte man sich vorstellen, war das tatsächlich. Und wenn Sie denken, Schriften des Thomas von Aquin zum Beispiel, der also ganz klar gegen die Ketzer schreibt, ganz deutlich, messerscharf, mit messerscharfem Verstand schreibt er dagegen, da gibt es keine Brücke. Also die logische Konsequenz ist, da gibt es keine Versöhnung oder was, zur damaligen Zeit nicht. Heute können wir die Brücke finden, hoffentlich, aber damals nicht. Und dieser Mönch, das stellt sich im Übrigen dann heraus, ist die frühere Inkarnation der Maria. Die ist also dieser alte Mönch da. Und nur diese Maria als Mönch hat ein geistiges Erlebnis, als dieser Mönch nämlich in diese Ritterburg geht, der Templer. Es geht nämlich darum, die Templer, wie es damals üblich war, sie hatten ein Grundstück von der Kirche gekauft, ein ganz wertloses, das hat in der Redekirche relativ teuer verkauft, aber die haben das nicht gebraucht, bei Adland. Und die Templer waren aber so wiftet, Bodenschätze zu entdecken. Ja, sie wussten eigentlich schon, dass es da Bodenschätze gibt und die haben es abgebaut und haben also da reichen Profit gemacht, nicht für sich selbst, sondern sie haben es ja eigentlich dazu verwendet, um Gutes zu tun in der Welt. Aber jedenfalls, der Kirche ist es natürlich dann immer egal gewesen, dass die da jetzt plötzlich Reichtümer und Gold und was Gott was herausholen aus dem Bergwerk und jetzt fordern sie das Grundstück zurück. Ja, der Vertrag ist nicht rechtmäßig und so weiter und so weiter. Und in dieser Mission geht halt der Mönch jetzt hin und erreicht aber zunächst nichts. Er begegnet zuerst so einem untergeordneten Menschen dort von den Templern und man lässt ihn ziemlich lang warten auf den eigentlichen Großmeister dieser Burg, ganz bewusst natürlich auch, und ihm ist da gar nicht angenehm, den Mönch, und diese ganzen mystischen Zeichen, die da an der Wand sind, und das alles beunruhigt ihn sehr. Jedenfalls geht es so weit, dass er ein geistiges Erlebnis hat, das ihn ganz stark in einer Inspiration, in einem sogar imaginativen, das heißt bildhaften Erleben, tritt ihm sein eigener Lehrer, der aber schon vor vielen, vielen Jahren verstorben ist, den man durchaus so fast in der Nähe von Thomas von Aquin sehen kann und der ganz dieses Gedankengut auch hat, und der gibt ihm jetzt aber neue Ideen, also versucht, das, was ich auf Erden geschrieben habe, weiterzudenken. Versuche es lebendig weiterzudenken. Versuche zu erkennen, dass in den Templern ein Zug drinnen ist, in diesem Geist des Rittern sozusagen, der auch in die Entwicklung hineingehört. Und jetzt kommt er also total ins Schwanken hinein. Spinnt er jetzt schon oder ist das richtig? Was er erlebt, ist aber so gedankenklar, andererseits wieder, dass er sich dem nicht ganz entziehen kann. Und dann erlebt er noch diese Gestalten Ahriman und Luzifer neben sich, also ein höchst dramatisches geistiges Erlebnis für diesen Mönch. Aber er nimmt daraus dann mit, gerade die Kraft, diesem Ahriman ganz besonders entgegenzutreten. Denn was hat dieser Mönch sehr stark überhaupt auch entwickelt? Er hat dieses scholastische Denken entwickelt, das also so wirklich messerscharfen Verstand entwickelt. Und mit dieser Waffe ist der gute Herr Ahriman zu schlagen. Das passiert schon im zweiten Drama, dann als wir wieder Maria in ihrer heutigen Inkarnation, in ihrem heutigen Erdenleben sehen, hat sie wieder so eine Begegnung mit Ahriman, so ein Erlebnis mit Ahriman, und Ahriman sagt ihr, ja, du glaubst jetzt, du kannst dich erinnern an eine frühere Inkarnation, schau dir das doch an, die Menschen sind den heutigen Menschen so ähnlich, das ist doch alles Fantasie, was du da hast, also das spielt es doch alles nur ein. Und Maria schlägt ihn aber mit seinen eigenen Waffen. Sie sagt, das ist alles ganz richtig. In der Regel ist das auch nicht so. Also das heißt, wenn Menschen wiederkommen, schauen sie in der Regel nicht so ähnlich aus, wie sie früher waren, und es ist vieles ganz anders. Es gibt nur gewisse Ausnahmezeiten, wo ganz neue schöpferische Impulse in die Welt hineinkommen, da ist es ein bisschen anders. Und du, lieber Freund Ahriman, hast zwar einen hochentwickelten Intellekt, wenn man so will, also das heißt, verstandesmäßig bist du uns Menschen weit überlegen. Nur dort, wo was Neues, Schöpferisches in die Entwicklung reinkommt, lieber Freund, davon hast du überhaupt keine Ahnung. Und diese damalige Inkarnation war genauso ein Übergangszeitpunkt, nämlich vom Mittelalter in die Neuzeit, wo also zwei Strömungen zusammenkommen. Und dort, lieber Freund, bist du blind, also erzähl mir du nicht was. Und dann, okay, da wütet er ab, so ist das halt auf der Bühne dann dargestellt. Also dann ist Ahriman geschlagen, sie schlägt ihn auf diesen Punkt. Und jetzt im dritten Drama ist es an ihr, den Luzifer in die Schranken zu weisen. Also jetzt musst du den Kampf mit dem Luzifer aufnehmen, und zwar zum Heile des Thomasius, zum Heile des Capesius. Also man sieht, dass das wirklich auch eine Gemeinschaft von Menschen ist, die einander in ihrem Schicksalsweg unterstützen müssen. Weil wie schaut es aus mit Thomasius? Thomasius hat sich zwar weiterentwickelt, aber er ist trotzdem immer noch in den Fängen Luzifers. An der Oberfläche ist es zwar durch das Denken geläutert worden, er hat nicht mehr diese Begierdekräfte, die ihn zu Maria hinziehen. Das ist jetzt eine ganz andere Beziehung. Jetzt könnte es wirklich eine freie geistige Beziehung zwischen den beiden sein. Aber er spürt ganz genau, dass Luzifer in seinen Tiefen waltet und dass da noch irgendwas Böses herauskommen wird. Und im zweiten Bild des dritten Dramas wird es jetzt sehr dramatisch. Alle warten im Grunde auf den Thomasius. Das sind also die Bürger und Bürgerinnen, die warten, die Herren des Rosenkreuzerbundes, alle warten auf den Thomasius. Und der kommt und der sagt im Wesentlichen, ich bin eigentlich nur gekommen, um euch zu sagen, das geht alles nicht. Mir ist auf meinem Wege daher Ahriman begegnet und der hat mir gezeigt, dass ich in den Fängen Luzifers bin. Und er hat mir gezeigt, dass in mir so starke Triebkräfte drinnen sind, dass ich mein eigenes Werk, das ich in die Welt gestellt habe, in der Zukunft selber komplett verderben werde. Und das heißt, ich werde ihm eine Wirkung geben in der Welt, die letztlich genau das Gegenteil von dem ist, was sein sollte und was damit bezweckt ist. Und ja, die Rosenkreuzer-Brüder sind natürlich jetzt konsterniert, die Bürger sind in der Szene eh nicht dabei, aber immerhin, also die Rosenkreuzer-Brüder sind natürlich völlig konsterniert und sie sagen mit dann, aber wie kann denn das sein, du erkennst das alles und glaubst dann trotzdem, dass du Luzifer verfallen musst oder du dadurch schaust es doch, wie ist denn das? Ja, und da sagt der Thomasius, ja, ich sehe, ihr urteilt nicht nach der Wirklichkeit, ihr kennt Luzifer in Wahrheit gar nicht. Wirklich, und wisst nicht, welche Macht er hat. Zwar jetzt schläft es alles noch, aber es wird herauskommen. Es wird mich seelisch so vergiften, dass also der Unheil zu erwarten ist. Und er sagt, gut, aber das ist mein Schicksal und das werde ich mit meinem Schicksal auszugleichen haben. Aber Herrschaften, dass ihr als Tempelbrüder das nicht durchschaut habt, dass ihr so wenig geistige Einsicht habt, dass hinter mir eigentlich ganz eine andere geistige Kraft steht, nämlich Luzifer, das nimmt euch das Recht, in Wahrheit eure mystische Aufgabe da weiter wahrzunehmen. Also ihr habt eigentlich euer Recht verfehlt. Naja, damit sind die natürlich platt und sagen, ja, also so werden wir jetzt nicht weiter tun können, ziehen sie mich schnell davon. Und also man sieht, es ist nicht so leicht, die ganze Geschichte. Und es wird sich im Laufe der Zeit herausstellen, dass also Thomasius tatsächlich sehr stark in den Fängen Luzifers ist. Drittes Bild führt uns in die Welt Luzifers. Wir sehen also den Capesius dort, wir sehen also da, wie der Capesius eigentlich da in diesem Reich Luzifers fühlt er sich ziemlich wohl. Er war schon oft dort, fühlt er sich wohl. Und er sagt mir, rede mir, er begegnet Maria dort, das ist natürlich ein geistiges Leben, also auf der Bühne können wir es nicht äußerlich darstellen. Er begegnet also zuerst einmal Maria in Luzifers Reich, die eben auch dort Einblick hat. Und sie spricht ihn als Capesius an und er sagt, oh, rede dir nicht von Capesius. Ja, weil Capesius, das ist doch der, der da unten im Körper wohnt. Und eigentlich möchte ich gar kein körperliches Wesen mehr sein. Es ist viel schöner, so auf den Schwingen des Geistes zu fliegen, das hinunter zu quälen in den Körper. Das ist eigentlich mühsam und schmerzhaft. Und tatsächlich ist er ja mittlerweile im äußeren Leben in so eine Apathie verfallen, dass er das äußere Dasein nur sehr wenig mitkriegt. Naja, es tritt dann wirklich Luzifer selber in Erscheinung und es tritt auch Benediktus auf, der Lehrer der Maria. Im Übrigen stellt sich heraus, dass auch in der früheren Inkarnation, da im Mittelalter, dieser Lehrer, dieser scholastische Lehrer der Maria bzw. des Mönches gewesen ist. Also der zieht sich auch durch, der kommt jetzt auch hinein in dieses Reich Luzifers. Und es geht jetzt vor allem um das Schicksal des Thomasius. Und Luzifer ist natürlich, ja, wenn man es menschlich ausdrückt, ein bisschen verärgert darüber, dass der durch sein Denken jetzt diese Begierde zu Maria überwunden hat. Und er will kämpfen um diesen Thomasius. Er sagt, der entkommt man nicht. Er sagt, gut, also die Begierde, diese Liebe, aber nämlich diese sehr sinnliche Liebe, diese die begierdenhafte Liebe zu Maria, hast zwar verloren, Freund, also die, du wirst sie nicht mehr lieben, weil das geht nicht mehr, das ist geklärt jetzt, aber lieben wird er. Und zwar aber lieben halt auf meine luziferische Art. Und Luzifer verwandelt dann auch den Doppelgänger plötzlich wieder, der sich wieder in ein sehr begierdevolles Wesen verwandelt. Nur richtet sich diese Begierde jetzt nicht mehr auf Maria, und der würde das mittlerweile völlig abprallen. Also da hätte er keine Chance. Aber sie richtet sich auf diese Theodora, die mittlerweile die Frau des Stader geworden ist. Auf die, weil die hat ja auch geistige Quellen, die hat auch was, was man anzapfen kann. Wieder geht es weniger um die äußere sexuelle Geschichte, sondern vor allem, was ist da seelisch aus ihr herauszuquetschen. Und diese ganze Begierdekraft richtet sich also auf diese Theodora, und das ist, kommt sehr stark dann im vierten Bild, darauf wird das Bild, wo ich mal kurz erwähnt habe, der siebte Hochzeitstag von Strada und Theodora gefeiert. Sie schildert eben, wie sie ihre alten Hellseherkräfte verloren hat, ihre alten Seherkräfte. Sie schildert dann, dass sie aber in der allerletzten Zeit neu und ganz fürchterlich und bedrohlich und bedrückend wieder aufgetaucht sind und ihr also einfach eine ganz schlimme Schicksalsvorahnung irgendwo geben, und immer wieder löst sich aus dem Ganzen jetzt ein Bild heraus und sie versteht es gar nicht, Thomasius. Thomasius, immer wieder steht der Thomasius vor ihr, und das frisst also an ihrer Seele ganz stark. Und viertes Bild geht dann zu Ende, das wird also düster, finster, und fünftes Bild sehen wir Strada, Capesius wie immer ziemlich geistesabwesend, und die Familie Balde, über die haben wir noch nicht gesprochen. Die Familie Balde, das sind die im Märchen, in Goethes Märchen, dem Alten mit der Lampe und seiner Frau entsprechen. Das sind Menschen, die, wie soll ich sagen, eine starke naturhafte Beziehung zu den geistigen Kräften haben, die in der Natur draußen walten, die nicht durch irgendeine Geistesschulung oder irgend sowas bewusst durchgegangen sind, sondern die das von Natur aus haben.
Gärtner.
Ja, genau. Ganz genau. Und die sehen wir also dann hereinkommen, schwarz gekleidet, bedrückte Stimmung. Sie kommen vom Begräbnis der Theodora. Also es stellt sich heraus, dass also zwischen dem vierten und fünften Bild ist ein bisschen Zeit vergangen. In der Zeit ist also die Theodora verstorben, ist also immer mehr in einen Krankheitszustand hineingefallen, weil sie diese Belastung, diese innere Belastung nicht ertragen hat. Und ist natürlich eine sehr, sehr dramatische Geschichte. Ich meine, in Wahrheit haben viele, was heißt viele Krankheiten, im Grunde alle Krankheiten haben seelische Ursachen. Es wurzelt. Oft liegen die Jahre zurück. Also wenn es nicht gerade eine äußere Verletzung ist, aber auch die hat oft damit zu tun, dass man halt seelisch unachtsam war. Aber irgendwas im Seelischen ist nicht in Ordnung. Das bringt mit der Zeit die Lebenskräfte in Unordnung, bis dann der Organismus, der selbst der physische Organismus, selbst der Störung erlebt. Und das ist in etwa dieser Theodora passiert. Also sie verfällt eigentlich sozusagen dadurch, dass sie im Inneren, also diese Belastung, im Grunde durch den Thomasius, der da nämlich sie seelisch berauben will, wenn man so will, also mit Begierde nach ihr fasst, dass sie das nicht erträgt und das nicht bewältigt. Und daran stirbt sie. Ich meine, das schaut jetzt so weltfremd vielleicht aus, die ganze Geschichte. Ich sage Ihnen, dass das im Leben häufig vorkommt. Dass das im Leben häufig vorkommt, in Freundschaftsbeziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen. Nur kriegen es die Menschen halt nicht bewusst mit. Aber wo der eine den anderen seelisch so innerlich aushöhlt oder ruiniert, dass er letztlich dann plötzlich in der Krankheit kriegt oder einen Unfall hat, weil er unvorsichtig ist, aber eben aus dieser inneren Zerrüttung heraus, das ist gar nicht so selten in unserer Zeit. Und wenn man aber so etwas ins Bewusstsein nehmen kann, dann kann man was dagegen unternehmen, dann kann man sich schützen dagegen. Wenn ich dem unbewusst ausgeliefert bin, habe ich eigentlich keine Möglichkeit. Und die Theodora selber, die also ein natürliches Hellsehen hat, dass sie nicht aus dem Ich heraus bewältigen kann und diese Kräfte eigentlich nicht steuern kann, die ist dem ausgeliefert bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, sie ist nicht wach genug noch, um das wirklich ganz selbst in die Hand zu nehmen. Das ist eben ähnlich. Das, was Thomasius auch den Tempelbrüdern vorwirft, hat keine Ahnung, wie stark diese Kräfte sind. Wenn man ein bisschen was davon weiß, reicht es noch lange nicht, um damit fertig zu werden. Da muss man schon sehr, sehr, sehr stark in seinem Ich geworden sein, um diese Kräfte, auch wenn man sie ahnt, wirklich unter Kontrolle zu bringen. Ich meine, stellen Sie sich vor, das eigene Seelische, das vielleicht schuld ist, dass man irgendwann eine Krebserkrankung oder sowas kriegt, so in die Hand zu nehmen, dass diese Krankheit wieder zurückgeht oder geheilt wird. Theoretisch ist das möglich. Nein, nicht nur theoretisch, es ist praktisch möglich. Es wäre eigentlich der Weg dagegen, um mit dem fertig zu werden. Nur wer ist in seiner eigenen Ich-Kraft schon so stark, um das zustande zu bringen? Das ist ganz selten. Aber das wird vielleicht einmal in der Zukunft kommen. Und dann kann man das ein bisschen mit äußeren Dingen unterstützen dabei und den Weg ein bisschen leichter machen. Weil nämlich, wenn von innen her diese Bewältigung nicht kommt, dann nützt die äußere Heilung gar nichts. Dann wird es 3, 4, 5, 7 Jahre später an einer anderen Stelle wieder ausbrechen in irgendeiner Form. Weil dann ist eben das Ich mit dem nicht fertig geworden. Dann ist es gerade, wie soll man sagen, ja, wieder der Schlag des Schicksals, der ihm sagt, da musst du lernen dran. Du mit deinem Ich, dort hast du deine Aufgabe, lerne daran. Da ist was in deinem Seelischen, was verschoben ist und das musst in den Griff kriegen. Und das darf eigentlich niemand anderer in den Griff kriegen als wir selber. Also wenn wir das an einen anderen Menschen übergeben, der macht es gut, dann nimmt er uns ja eigentlich unser eigenes Seelisches weg und formt seines hinein. Das wäre in der heutigen Zeit gar nicht mehr gut. Das heißt, im Grunde ist heute in der Medizin das Wichtigste, den Menschen aufzurufen zur Selbstheilung und ihn dabei zu unterstützen, auf dem Weg zu begleiten, ihm Kräfte zu geben durch die Art der Therapie, die ich ihm gebe. Aber da unterstütze ich ihn. Aber eigentlich muss ich ihn anleiten dazu, die wichtigste Arbeit musst du selber machen. Das ist die Botschaft irgendwo dahinter. Und wenn die fehlt, dann wird mit ziemlicher Sicherheit an einem anderen Eck wieder was daherkommen. Es wird nicht genau dasselbe passieren, aber es wird an einem anderen Eck wieder was kommen. Also die Gefahr ist zumindest sehr groß. Also das ist auch so ein bisschen eine Perspektive, die darauf geworfen wird, ein Licht, das darauf geworfen wird, auf diese Dinge. Also Theodora ist durch das verstorben. Und wir sehen jetzt im fünften Bild, also Strada natürlich hadert mit dem Schicksal jetzt ganz stark und natürlich versteht er nicht, wie da Thomasius verstrickt ist, weil er ist zwar durch Theodora irgendwo näher ans Geistige herangeführt worden, aber trotzdem ist das alles viel zu viel für ihn. Ich meine, da schaut es nicht wirklich. Und es kommt aber jetzt eine geistige Erscheinung, eine geistige Erfahrung, die aber Strada selber nicht ganz bewusst mitmacht, die aber ganz besonders stark der Cartesius erlebt, eine geistige Schauung, die auch der Felix Balde, also dieser Naturmensch, der heute mit der Lampe, der also auch sehr starke Naturkräfte diesbezüglich hat, wahrnimmt. Es erscheint die Seele der Theodora. Und die sagt sozusagen ganz deutlich, wenn man es in unsere Sprache übersetzt, Thomasius darf nicht fallen. Ihr müsst alles tun, um ihn auf seinem Geistesweg zu unterstützen. Er darf nicht Luzifer verfallen. Also er, der Thomasius, der eigentlich sie aus dem Leben geschafft hat, wenn man so will, letztlich. Oder schuld daran war. Und sieht da eben so ganz viel hinein und fordert eigentlich auch den Strahler, also ihren Ehemann, auf, tu alles, um den Thomasius zu unterstützen und den zu helfen. Und Strahler kriegt das dann auch so irgendwie mit, der erhört also diese Schauung des Capesius, der eigentlich ganz stark in der Welt lebt, und der Felix Falde bestätigt ihm das noch, also dass er das auch genauso erlebt und sieht, und das ist dann doch etwas, was dem Strahler also eine gewisse Kraft gibt und er sich dann auch einsetzen wird dafür, dass also man den Johannes Thomasius unterstützen muss. Und Thomasius muss dazu aber natürlich noch einige Prüfungen durchmachen. Vorher muss Capesius noch eine Prüfung durchmachen, die für ihn sehr wesentlich ist. Er bewegt sich ja im Reich Luzifers mittlerweile sehr, sehr frei und angenehm. Aber damit er wirklich zu einem klaren, nicht luziferisch verzerrten geistigen Blick kommt, ist noch etwas notwendig. Maria ist dabei, dieser Benediktus ist auch da, und man hört geradezu die Stimme des Benediktus, den er mittlerweile im Leben auch kennengelernt hat und dessen Werke er studiert hat, und da hat er schon im zweiten Drama ganz am Anfang, während er, wie haben wir können sagen, meditiert über diesen Sätzen des Benediktus, schon gewisse geistige Erfahrungen, die ihn aber sehr erschrocken haben. Also, weil er liest immer wieder einen Satz: in deinem Denken, Leben, Weltgedanken und so weiter, in deinem Fühlen, Weben, Weltenkräfte, in deinem Willen, Wirken, Weltenwesen. Und er kann sich nicht recht vorstellen, was das ist, nur während er darüber meditiert im zweiten Drama, hat er ein geistiges Erlebnis, wo genau diese Kräfte des Denkens, des Wollens, des Fühlens ihm in seiner Vision entgegentreten. Und er meint, jetzt fange ich jetzt zum Spinnen an, bin jetzt ganz weggetreten. Und als dann der Benediktus ihn besuchen kommt, bestätigt dieser Benediktus ihm, dass das durchaus ein reales geistiges Erlebnis war. Der Capesius ist also ganz schockiert darüber, sagt, na bitte, sag mir, das war ein Fiebertraum, und da redet man nicht mehr darüber, da bin ich beruhigt, aber sag mir nicht noch, dass das eine Realität ist, da wird man ja wahnsinnig dabei. Also das ist ja so fern unserem heutigen Erleben, wie soll ich das bewältigen? Naja, bis zum dritten Drama hat er einige Stufen durchzutun, um das langsam zu bewältigen. Er hat jedenfalls gelernt, jetzt sehr wohl ein geistiges Bewusstsein sich zu erwerben, das im Grunde von den Funktionen des Leibes nicht mehr abhängig ist. Weil wirkliches geistiges Bewusstsein ist unabhängig vom Körper. Wenn wir auch an das denken, was vielleicht nach dem Tod überbleibt, den Körper haben wir da sicher nicht mehr. Also das heißt, wenn es dann ein Bewusstsein geben soll, dann muss es unabhängig vom Leib sein. Und geistiger Schulungsweg heißt, bis zu einem gewissen Grad dieses Bewusstsein auch hier schon entwickeln können, zumindest zeitweise. Und so weit hat es also Capesius gebracht, sogar gerne gebracht, weil der Luzifer hilft sehr dazu. Luzifer ist nämlich auch immer der uns ein bisschen vom Körper wegheben will. Also halt ein bisschen so traumartige Trauszustände vielleicht hinein. Aber in das ist also Capesius sehr wohl hineingekommen, aber jetzt muss er noch lernen, gedankenfrei zu erleben. Ja, da verliert man dann schon fast allen Halt, aber das muss er lernen. Er muss nämlich seine Gedanken auch schauen lernen und erkennen lernen, was sie eigentlich sind, nämlich wirklich geistige Gestalten in der Welt, also die man bildhaft sehen kann und die objektive Kräfte in der Welt sind. Und er lernt wirklich im sechsten Bild seine Gedanken schauen. Und er lernt schauen, wie da drin, es sind etwas, was Steiner Elementarwesen nennt. Das sind Wesen, die verwandt sind den geistigen Wesen, die auch in der Natur draußen wirken, die die Pflanzen formen und so weiter. So was haben wir nämlich in unserem Denken auch in Wahrheit. Jeder Gedanke ist eigentlich so ein kleines Element, kleines, groß, klein, groß kann man im Seelischen nicht sagen. Räumliche Begriffe sind überhaupt da nicht angebracht. Und wenn man sich ein Bild davon macht, ist es natürlich eine Verbildlichung von etwas, was eben rein seelischer Natur ist. Also das Bild hat einen symbolischen Charakter, wenn man so will. Aber durchaus sieht man, wenn es richtig genommen ist, dann stimmt es. Wenn Sie das Neue Testament oder natürlich auch das Alte Testament lesen und die Schilderungen lesen oder die ganzen Wunder und das alles vorkommt und die Leute sagen, ja, wie ist denn das zugegangen? Jesus schreitet über das Wasser, das ist ja naturwissenschaftlich nicht möglich, wie geht denn das? Aha, ein Wunder ist passiert. Also Gott tut sich dadurch kund, dass er die von ihm selbst gegebenen Naturgesetze jetzt willkürlich durchbricht und sagt, ich kann es auch ohne. Nein, das geht's gar nicht. In Wahrheit sind es Imaginationen, bildhafte Erlebnisse für etwas, was nicht sinnlich sichtbar ist. Wenn Jesus über das Meer wandert und dann im stürmischen Meer vielleicht sogar den Petrus aus dem Boot herauft, dann ist es ein Erlebnis dafür, wie nämlich das, was unser menschliches Ich ist, wie das in den Wellen, im Sturm des Seelenmeeres sehr wohl fest bestehen kann und nicht untergeht. Wenn du genug Wachheit, genug Bewusstsein erwirbst, dann gehst du nicht unter in dem Meer. Das Meer ist oft ein Bild des im geistigen Erleben, also als dieses wogende, triebhafte Seelenmeer gebraucht wird, irgendwo, wo diese wilden Kräfte auch noch drinnen sind. Aber wenn man sich in so ein Bewusstsein entwickelt hat, wie es dieser Christus entwickelt hat, dann schreitet man drüber. Und das sagt zum Petrus, vertrau mir, komm, du kannst das auch. Komm heraus. Du musst nur innerlich genug Mut aufbringen, dann kannst du das. Dieser Mut ist nämlich in Wahrheit die Kraft, die dich da drüber hält. Aber das ist nicht äußerlich gemeint, es geht um kein äußeres mehr. Nur die Schilderungen sind, wie es damals eben manche Menschen noch ganz selbstverständlich erlebt haben, wie die Evangelienschreiber, dass ein äußeres Ereignis im nächsten Halbsatz korrespondiert mit einem gleichzeitigen inneren Erlebnis. Und die Bilder gehen so ineinander über, dass man es auf den ersten Blick gar nicht bemerkt. Ich war am Anfang geschildert, See Genezareth und so weiter. Das ist alles äußerlich. Das ist wirklich äußerlich zu nehmen. Und plötzlich kommt diese Szene mit dem Sturm, die ganz ein inneres, seelisch-geistiges Erlebnis ist. Und das geht eins zu eins ineinander über und wieder zurück und hin und her. Und das konnten die Menschen damals noch sehr leicht lesen. Heute tun wir uns da sehr schwer dabei, das zu lesen. Also jedenfalls in dieser Art erlebt der Kartesius diese Gedankenwesen. Und er merkt auch oder sieht auch drin, wie es Gedanken gibt, die mehr diesen luziferischen Kräften angehören, die also mehr dieses aus dem Leib heraussteigen haben wollen, die sich so ausdehnen wollen, die was Feuriges, Strahlendes, Helles, Lichtes haben. Na, da ist der Luzifer, der ist ein porträtiert, so ein bisschen die Komödienmaske ist das, der ist immer hinter dem Komödienhaften, ein bisschen mehr dahinter. Also der dieses Elementarwesen tanzt hier und auf der anderen Seite ist ein animalisches Gedankenwesen. Das also mehr dieses Zusammenziehende, dieses Eckige, dieses Verstandesmäßige, dieses Abtötende drinnen hat. Also es gibt solche und solche Gedanken. Beide brauchen wir. Aber wir müssen sie durchschauen und das lernt also Kapesius in der Art. Und indem man das also jetzt schrittweise lernt, diesen Prozess durchmacht, wird er dann sogar im letzten Bild des Dramas einer derer sein, die berufen sind, die Aufgabe dieser Tempelbrüder des Rosenkreuzer Bundes zu übernehmen. Die geben nämlich dann ihre Ämter ab und übergeben sie an die verschiedenen Geistesschüler. Da wird der Kapesius soweit sein mittlerweile, da wird auch der Thomasius mittlerweile soweit sein, die Maria sowieso, die ist schon längst soweit, und der Strada aber auch. Der Strada aber auch. Ich muss ein bisschen anziehen im Tempo. Immer so viele Bilder. Ja, wir werden diese beiden Elementarwesen darstellen in einer Form, die eine Art Ausdruckstanz ist. Sie werden normalerweise also auf den Bühnen, auf den anthroposophischen Bühnen in Arrhythmie dargestellt. Wir haben keine Arrhythmie dafür zustande gebracht. Wir haben in der Gruppe selber keine Arrhythmisten oder wirklich fertige Arrhythmisten, die das gut könnten. Und ich sage immer, also Arrhythmie ist wunderbar, wenn sie gut ist. Und wenn sie dilettantisch ist, ist zumindest für eine wirkliche Aufführung nicht so gut, wenn man es macht. Abgesehen davon, dass dort die Arrhythmisten mit recht schreien und sagen, warum macht sie sowas? Das wirft kein gutes Bild darauf. Was ist Arrhythmie? Arrhythmie ist also eine Form, wo die Laute der Sprache oder auch der Musik in tanzartigen Bewegungen ausgeführt werden, die eine Art sichtbare Sprache, eine Art sichtbare Musik in den Raum stellen. Also ein Bild, das entsteht, das genau die Sprache ausdrückt. Und in dieser Sprache sind in Wahrheit die gestaltenden Kräfte drinnen, die unsere Welt geformt haben. Denken Sie ans Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also Wort meint aber natürlich was viel Größeres als unsere kleine menschliche Sprache, die nur so ein Mini-Abbild davon ist. In Wahrheit sind es die schöpferischen, gestaltenden Kräfte in der Welt, in der Natur draußen. Und Arrhythmie versucht es ein bisschen ins Bild zu bringen, also in ein, wenn man so will, imaginatives Bild zu bringen. Und bei diesen Elementaris werden wir es aber durch eine Art Ausdruckstanz probieren. Es gibt aber dann eine ganz tolle Arrhythmie-Szene, ich habe sie heute das erste Mal bei uns gesehen. Wir haben nämlich eine Arrhythmie-Gruppe, die uns das machen wird. Es gibt nämlich im sechsten Bild noch ein Märchen, das Märchen von der Fantasie. Die Fantasie wurde, also so wird es in den Märchen geschildert, den Menschen geschenkt, nachdem sie diese alten Einblicke, diese naturhaften Einblicke, die sie in die geistige Welt hatten, noch verloren haben, musste ihnen etwas mitgegeben werden, dass nicht diese Verbindung zum Geistigen ganz verloren geht. Und dieses wurde ihnen gegeben in Form der Fantasie. Also das heißt, Fantasie ist sowas wie bei Tag träumen können, Bilder entwerfen können, Gestaltungen daraus erleben, die in Wahrheit als Hintergrund des Geistigen haben, wenn sie nicht bloße Fantastereien sind. Weil natürlich kann auch in die Fantasie der Luzifer oder der Ariman hineinspucken. Sie spucken gerne überall rein, die zwei Herrschaften. Aber wenn sie reine Fantasie ist, ist sie sozusagen der, wie soll man sagen, irdische Stellvertreter des Geistigen. Und daher ist in Märchen, die aus der Fantasie geschaffen sind, in Dichtungen, die aus einer wirklichen Dichterfantasie geschaffen sind, immer immens viel Geistiges drin, und zwar viel, viel mehr, als den Dichtern selber bewusst war. Weil sie selber eigentlich nur geträumt haben davon, aber was sie geträumt haben, das stimmt. Also wenn ich etwa denke an Goethes Faust, der zweite Teil, klassische Walpurgisnacht, die Bilder sind wie Traumvisionen und sie sind so genau stimmig. Sie sind so genau stimmig für das, was in der Seele des Menschen vorgeht. Was überhaupt vorgehen muss, dass ein Mensch sich auf die Erde als Mensch herunterstellen kann. Minutiös, es ist die beste und tiefergehendste Psychologie des Menschen, die ich überhaupt kenne. Und wenn man sich viel mit dem beschäftigt, sieht, wir spielen seit 12 Jahren den Faust, also wir leben mit ihm. So ein bisschen, da lernt man ein bisschen kennen und ich habe selbst meine erste Beziehung zu ihm im 15. Lebensjahr bekommen, seitdem begleitet er mich. Ich habe natürlich nichts verstanden damals davon. Es war nur faszinierend. Noch an der Seite habe ich nicht mehr gewusst, was vorher war, aber es fasziniert mich. Also man muss gar nicht wissen, um was es geht, aber man beginnt aber mit der Zeit zu spüren, da ist was drinnen. Und das hat was mit den Menschen zu tun und das ist richtig. Und Goethe hat es selber sicher nicht im Verstand gehabt und gewusst, was da drinnen steht, und trotzdem stimmt es, weil seine Fantasie das hineingekommen ist. Fantasie, wunderschönes Wort im Leben. Das ist, im Atem strömt die Seele eigentlich, da muss sie ganz, und es wird auch so schön gesagt, die Fantasie gibt den Menschen, den Atem, Seelen, das sind eben die verkörperten Menschen, gibt es eben so ein Licht des Geistes, des Geistigen mit, das eigentlich von Wahrheit Vater heißt, dann so schön. Von dort eigentlich kommt, nur zu diesem Wahrheit Vater selber können wir uns halt heute nicht mehr erheben, oder zeitlang zumindest nicht. Und die Fantasie, dieses Götterkind, das den Menschen gegeben wurde in der Fantasie, die bringt es aber herunter, bringt es in die Atemseelen hinein. Aber da drinnen ist Fanta, so, Tu, Steiner sagt, tu, der Laut, tu ist der Einschlag des Geistigen. Da hört man richtig, wie der Geist einschlagt. Das kann man in vielen Sprachen verfolgen. Stimmt, in der Schöpfungsgeschichte zum Beispiel, im Hebräischen, Bereshit, das ist das erste Wort der Schöpfungsgeschichte. Das T am Ende ist schon der schöpferische, geistige Einschlag, der reinkommt. Also, nein, das ist eine eigene Geschichte. Jedenfalls, also diese mehr Fantasies. In S wird es heruntergeholt auf die Welt. In S, Steiner sagt, in S schießt der Geist in die Materie hinein und er greift sie, gestaltet sie, verformt sie. Der Fantasie wird das tätig, wenn es ja wirklich auch in unserer Welt zu gestalten beginnt. Also wir müssen es herunterholen. Und das wird also in dieser wirklich wunderschönen, also ich habe es heute gesehen, es ist wirklich ganz großartig. Also ich danke euch wirklich, dass ihr das macht. Das wird also ein Höhepunkt sein, sechstes Bild. Und kurz danach ist dann die Pause, die zweite Pause im Übrigen. Die erste Pause nach dem dritten Bild, da hat man sich schon verdient. Ich warne sie gleich, das allererste Bild mit den 12 Bürgern und den Gesprächen, das dauert eine Dreiviertelstunde, das ist heftig. Das ist lang, da braucht man Durchhaltevermögen. Steiner hat immer solche Hürden eingebaut in seine Drama. Ich weiß nicht, im ersten Drama ist auch das erste Bild, dauert glaube ich fast eine Stunde. Das muss man mal durchstehen, ohne dass man einschlaft dabei.
Das ist eben zu spät kommen.
Dabei ist jeder Satz drinnen so treffend. Es ist manches drinnen, was also den Anthroposophen durchaus ins Spiegel vorlegt. Also wenn man es ein bisschen genauer anschaut, sind so sehr viele Spitzen drinnen, also die man sich selber zu Herzen nehmen muss. Also wenn man ganz hinter der Sache steht. Aber das ist also die Hürde, über die man drüber muss. Also dieses wunderschöne Märchen. Siebtes Bild, jetzt Eiltempo zum Schluss hin. Siebtes Bild, Johannes Thomasius steht vor dem, der dem Drama den Titel gibt, vor dem Hüter der Schwelle. Der Hüter der Schwelle ist was ganz Wichtiges. Der Hüter der Schwelle ist, da hat Steiner viel geschrieben, die Erscheinung, die geistige Erscheinung, der da begegnet, wenn man wirklich ganz wach, bewusst in die geistige Welt eintreten will. Man muss eigentlich an diesem Hüter vorbei. Jetzt hat dieser Johannes Thomasius aber durchaus schon ein paar geistige Erlebnisse gehabt. Aber wirklich Hand und Fuß kriegen die erst, wenn jemand diesem Hüter, an diesem strengen Hüter vorbeikommt. Das ist also das Erlebnis. Und es wird auch ganz deutlich gesagt, ja, du bist dem Hüter zwar schon öfter begegnet und du bist schon an der Schwelle gestanden, aber drüber kommen bist du noch nicht. Also jetzt wird es langsam Zeit. Und die Maria begleitet den eh mittlerweile, das ist ungefährlich. Und Maria sieht man da, die kann da sehr leicht schon drüber hüpfen über die Schwelle, das geht ganz problemlos. Der Johannes wird zurückgehalten noch und er muss noch ein bisschen weitere Schritte in der Selbsterkenntnis machen. Er will nämlich gleich über diese Schwelle drüber stürmen, weil er ja immer noch diese Seele der Theodora sucht. Die ist zwar jetzt schon jenseits, aber er will ihre Kräfte haben. Also, und das wäre natürlich also ganz fatal, wenn er noch bis dahin auch noch greift. Also er wird zunächst einmal ziemlich heftig zurückgewiesen und durch das Ganze erlebt aber wieder eine Art Vision. Er sieht einen alten Mann, einen Greis, der in jungen Jahren ein wilder Kämpfer war, der sich dann geläutert hat im Leben, zu einem weisen Mann geworden ist und er glaubt, in diesem Greis, den er erlebt, die Seele der Theodora zu erkennen. Und nach der will er streben. Im achten Bild wird er dann noch einmal vor den Hüter kommen. Also jetzt im siebten kommt er noch nicht wirklich vorbei. Im achten muss er noch einmal davor. Er sieht dann wieder diesen alten Greis. Und wie er schon dorthin stürzt, tritt ihm der Doppelgänger entgegen. Ich selbst. Das kennt er schon mittlerweile, dass das eigentlich er selber ist. Er war das. Also das war, was ihn nach aller Begierde hingezogen hat, das ist eigentlich in ihm selber, das hat mit ihm selber was zu tun. Das lernt er jetzt erkennen. Und damit erlischt auch diese Begierde, mit der er nach der Theodora zieht. Das war eben diese Ablenkung, diese Verwirrung, die der Luzifer hineingebracht hat. Also das kann er da jetzt bewältigen, aber mit der Hilfe Marias. Maria hat nämlich eine ganz große geistige Tat eigentlich vollbracht. Sie hat nämlich sozusagen vor dem Throne Luzifers geschworen, dass wenn sie geistige Erkenntnisse hat, wenn sie spürt, wie in ihr geistige Gedanken reifen, dass sie und wenn sowas passiert, wenn man so eine Erleuchtung oder was hat, dann ist man natürlich glücklich dabei und fühlt sich wohl und findet sie toll und was Gott was. Und sie sagt, ich will also jedes Lusterlebnis, das ich damit, dass ich das gefunden habe, das will ich aus meinem Leben streichen. Ich werde diese mit aller Kraft nach solchen Erlebnissen streben, aber nur um sie der Welt zu schenken und ohne für mich eigentlich etwas zu nehmen. Und das ist genau die Waffe gegen Luzifer, weil Luzifer will ja immer dazu verführen, nimm's für dich selbst. Aber das ist nicht das Ich, sondern das Ego. Das heißt, füttere dein Ego auf. Und die Maria ist also so weit, dass sie sagt, nein, ich nehme da nichts davon, keinen Ruhm, nichts dafür für mich in Anspruch, sondern ich gebe es, weil ich es jetzt geben kann, der Welt, um der Welt zu helfen. Und das ist alles. Mehr nicht. Das ist die eigentliche Waffe gegen Luzifer. Und mit dieser Waffe kämpft sie sozusagen gegen Luzifer und hilft dadurch eben auch dem Thomasius damit fertig zu werden, indem sie ihm das vorlebt im Grunde und zeigt, dass das möglich ist überhaupt. Und das ist in Wahrheit eine ganz, ganz große Leistung, die man vollbringt. Ich meine, stellen Sie sich vor, wenn man ins Theater spielt, ein großer Schauspieler oder was wir nicht sind, aber man kommt sich gern, jetzt ist gut gelaufen, man fühlt sich toll, heute hast du das wieder gut gemacht. Da ist der Luzifer dabei. Man muss es toll machen, das ist aber ganz unwichtig, dass ich das toll mache, sondern das umso zieht mit ein, dass der Kollege auch toll gemacht hat.
Wenn es dein Ego braucht, dann musst du es füttern.
Ja, genau. Genau so ist es. Aber das zu erkennen bei dem. Also die Maria ist heute also sie gelobt, über diesen Schritt, über das hinauszugehen. Und das ist die Hilfe der Welt. Ich meine, es ist ganz klar, dass wir alle da irgendwo dazwischen stehen und das macht dann nichts. Ich meine, man muss sich nur bewusst werden dessen und halt schauen. Weil man wird natürlich dadurch, wenn es einem gelingt, wird man stärker. Wenn ich das nicht brauche für mein Ego, bin ich natürlich stärker, als wenn ich abhängig bin davon. Und so, ohne den, mein Ich ist eigentlich nur zu klein dazu, dass ich das aus mir selber, ich habe die Kraft, das zu geben, dann brauche ich das aus dem Ego nicht. Weil dann kann ich mir die innere Fülle, die ich dann sonst dadurch die Anerkennung von außen hole, von innen geben und sie sogar verschenken an die Welt. Das ist das Größere und das Stärkere eigentlich. Ich meine, das ist halt eine ferne Perspektive und es kommt ja nicht einmal darauf an, wie schnell oder langsam man den Weg geht. Jeder hat sein eigenes Tempo. Es können Menschen, die scheinbar ganz langsam gehen, auf einmal ganz viel weiter sein, als die zehnmal irgendwo hin und her und sie ihr Weg erinnern. Also das darf man nicht unterschätzen. Also Thomasius jedenfalls kommt so weit, dass er also diese Begierde zu Maria, zu Theodora überwinden kann. Dadurch wird er reif, auch dann im zehnten Bild eine Aufgabe im Tempel zu übernehmen. Also, weil alle diese führenden Tempelbrüder abtreten. Und er bekommt sogar die führende Rolle, weil der Großmeister des Ordens, wenn man so will, übergibt den Thomasius. Und Thomasius sagt aber ganz deutlich, er nimmt das in aller Demut an. Er weiß, es ist ein kleiner Teil in ihm, der diese Aufgabe erfüllen kann. Und es ist ein großer Teil in ihm, der noch geläutert werden muss. Aber er ist jetzt so weit, dass er das beherrschen kann irgendwo. Und er weiß auch und bedankt sich auch dafür, dass er das der Hilfe der Maria und auch des Benediktus zu verdanken hat. Und er fühlt sich seitdem auch fast, man könnte sagen, ganz bewusst als zweifaches Wesen. Ein Teil, wo dieser geistige Kern da ist und wirken kann und wirken darf, aber er darf ja auch nicht vermischt werden mit dem anderen. Das muss man, wenn das nämlich durcheinander kommt, dann wird es gefährlich. Dann schadet es. Ja, Strada, ganz kurz noch, Strada hat eine ganz wichtige Begegnung in diesem achten Bild. Das achte Bild spielt im Reiche dieses Herrn, des Herrn Ahriman. Dieses Starren, dieses Finsteren, Eiskalten, Geistes, wenn man so will. Ich meine, das ist ein ziemlich düster, das ist eine ziemliche Eishöhle da. Eishöhle, das ist im Übrigen das, was Dante in seiner göttlichen Komödie beschreibt. Das ist also ganz eisig, ganz frostig. Naja, alles Seelische beginnt dort zu erstarren. Da beginnt alles lebendig, geistige starr zu werden und nur mehr tote Begriffe, totes, fertiges, da wird sie nichts mehr. Und man sieht also am Anfang dieses achten Bildes, wie diese Bürger und Bürgerinnen in dieses Reich Arimans geführt werden. Und zwar aber ganz, nicht einmal traumbewusst, sondern tiefschlafbewusst. Das heißt, sie erleben das eigentlich nicht wach, aber sie sind trotzdem kommen in diesen Kräftebereich Arimans hinein. Und jeder spricht halt dann so wie ganz weggetreten von seinem Standpunkt aus, irgendwie welche Kräfte da ihm zukommen durch Ariman. Vorher sieht man sogar noch die zwei der Tempelbrüder, den Großmeister und seinen Stellvertreter, die hier reinkommen, die sagen, wir müssen uns auch gewisse Kräfte aus dem Reich Arimans holen, aber der zweite traut dem Großmeister schon gar nicht mehr. Er sagt, was mich sehr beunruhigt, ist, dass ihr so viele Irrtümer begangen habt in letzter Zeit und ob das wirklich gescheit ist, da ist im Reich des Todes eigentlich, sich neue Kräfte zu holen, weil der Großmeister sagt, naja, aus den Verfallenden, das ist der Dünger sozusagen für Neues, also wir müssen in das Reich, aber der andere ist dann nicht so ganz überzeugt. Gehen dann wieder, dann kommen eben diese Bürger und Dr. Strader. Und Dr. Strader schläft nicht, sondern er kriegt es zumindest traumbewusst mit, so stark traumbewusst mit, dass er sich dann nach dem Erwachen, also man kann sich vorstellen, dass das passiert bei allen, wenn sie in der Nacht schlafen, im Bett liegen eigentlich, dann kommen sie in diese Sphäre, ich weiß, wo wir überall hinkommen. Gute Nacht. Strader erlebt das traumbewusst mit und doch so wach mit dem Bewusstsein, dass er sich nachher beim Erwachen daran erinnern wird können. Und das heißt, er nimmt Erkenntnisse über diesen Herrn Ariman mit. Und er sieht dort, weil Ariman sagt dann, ja, diese 12, da habe ich mir erwählt, weil wenn ich 12 habe, dann habe ich im Grunde alle, weil das sind sozusagen die 12 wichtigsten Facetten, wie man auf der Welt überhaupt sich geistig einstellen kann, sich orientieren kann. Also wenn ich die 12 habe, habe ich eigentlich alle irgendwo. Und er sagt dann auch, also von diesen 12 nehme ich 7 für mich und 5 gebe dem Bruder Luzifer. Das sind nämlich die, die so mehr dem Geistigen zugewandt sind. Die will er eigentlich gar nicht, die Sterne näher. Er sagt dann, Luzifer, du damit, du willst das in deiner Reich abheben, bei mir hat das keinen Platz. Lustig ist dann, das ist fast lustig, muss man sagen, es kommt dann die Szene, wo er dem Strader die Ohren zuhält. Also das heißt, Strader ist zwar wach, aber gewisse Aussetzer gibt es trotzdem zwischendurch. Und ich finde das fast, obwohl die Szene eigentlich total ergreifend und Ding ist, aber es ist fast wie bei Shakespeare, gerade wenn es am schlimmsten ist, ist irgend so ein Schuss Humor auch drinnen. Er hält ihm die Ohren zu und sagt, der Alimander, bisher ist mir davon ja noch nichts gelungen. Also, er will zwar immer, aber also es ist ihm noch nichts gelungen. Also wir können durchaus Hoffnung auf. Und diese Hoffnung tritt also zum Beispiel in Form des Strader auch auf, der eben diese Erkenntnisse mitbringt, sagt ich, und diese 7 und 5 im Übrigen deutet auch an, dass Ariman sehr stark wirkt durch alles, was Maß und Zahl hat. Also da ist es also im streng Mathematischen ist auch sehr zu Hause. Ich meine, in der Mathematik kann sehr viel Geistiges drinnen sein, es kann aber sehr viel Arimanisches hineinkommen in das eine Bericht. Nicht nur, wenn ich es am falschen Platz anwende. Also wenn ich im sozialen Leben nur mehr noch Statistiken rechne und so weiter, dann alles, wie viel kostet es, wie viel und so weiter, dann wird vielleicht manches zugrunde gehen. Aber das ist typisch Ariman, der drinnen ist. Und Strader ist sich jetzt bewusst, aber genau mit Maß und Zahl habe ich gelernt umzugehen und da bietet er Parole. Also das heißt, er ist der hat lernt bewusst mit diesen Kräften umzugehen und daher kriegt er dann im 10. Bild auch einen Posten in dem Tempel anvertraut und eben Maria sowieso. Und dieser Tempel, auch das ist eine gewisse Entwicklung und ein gewisser Fortschritt. Das ist nämlich wirklich eben eine Gemeinschaft, die hier fest auf Erden steht. Das ist wirklich ein irdischer Tempel. Es gibt in dem ersten und zweiten Drama, wird im letzten Bild immer vom Sonnentempel gesprochen. Und dieser Sonnentempel ist eigentlich ein geistiger Ort. Er ist kein physischer Ort. Es ist eben, er lebt dadurch, dass eine Gemeinschaft geistig strebender Menschen sich verbinden und diese geistige Gemeinschaft bildet eigentlich den Tempel. Aber es gilt auch, ihn wirklich ins Leben hineinzustellen. Das gelingt also jetzt in dem dritten Drama, dass jetzt sozusagen ein wirklicher Tempel auch dasteht, dass es also auf die Erde heruntergebracht wird. Das ist so die Botschaft des dritten Dramas. Und das vierte können wir dann noch gespannt halten. Da wird es sehr dramatisch dann. Da zerfällt nämlich vieles wieder. Das ist sehr interessant. Also, da wird dann wirklich jeder ganz auf sein Ich aber dadurch gestellt. Ich meine, es ist vom großen Weltenschicksal ja gar nicht zufällig, dass es nur vier Dramen gibt, weil Steiner wollte eigentlich mehr schreiben. Ein fünftes war mit Sicherheit schon konzipiert. Manche sagen, er wollte sieben schreiben oder sogar zwölf vielleicht. Das sind Spielzeit ausreichend, das ist endlos. Die dauern alle so fünfeinhalb Stunden herum. Also es kommt für die morgen sich hier versammeln, einiges zu. Die Zeit ist fortgeschritten. Falls Sie trotzdem noch Fragen haben, ich stehe natürlich gern zur Verfügung. Danke.